Guten Abend, heute ist der 1. März 2026. Wir haben die Episode Nummer 298 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, grüezi.
Und der Tom. Ja, Wahnsinn, 3 Wochen ist wieder her, seit wir die letzte Episode gemacht haben. Der Februar ist rum und es war brutal viel los. Also mir kommt schon wieder, also gerade in den Themenbereich, wo wir uns gerade intensiv bewegen und beschäftigen, hat sich so viel da in den letzten 3 Wochen, das ganz arg ist, dass wir heute viel zum Verzögern haben auf jeden Fall.
Voll. Da ist eigentlich das unser Intervall, was wir haben beim Podcast, ja eigentlich schon viel zu lang.
Ja.
Weil da kommen ja, weiß ich nicht, gefühlt, keine Ahnung, 2 Versionen von den Modellen schon wieder aus, wurscht, bei welchem Anbieter und so weiter.
Und jeden Tag eine neue Funktion bei irgendwann von den Tools quasi.
Ja, das ist ja so brutal einfach, ja. Also das muss man ja auch, ich weiß nicht, sollen wir gleich steigen in das Thema, oder? Oder
ja, steigen wir gleich wieder ein. Ja. Genau. Also letztes Mal war es sogar noch so, es war ja quasi 2 Tage, bevor ich nach Wien zum Open Claw Meetup gefahren bin.
Ah, stimmt, da haben wir noch gar nicht geredet
drüber. Ja. Geil, und das ist jetzt schon wieder eben 3 Wochen her sozusagen. Ja. Und ja, da muss ich auch noch kurz drüber reden, weil seitdem hat sich auch schon wieder so viel da in dem Bereich. Der Peter ist ja dann, da war es ja noch gar nicht so bewusst, da ist er quasi am Dienstag ist er von San Francisco zurückgekommen und hat dann am Abend in Wien, das war das Meetup, wo da irgendwie 500, 600 Leute waren, voll der Hype, alles ist, das echt, war so eine geile Stimmung, und einfach alle sind total happy gewesen, ja, yeah, jetzt geht's voll ab da und so, und dann ist der Peter eben da gewesen, dann waren eben ein Haufen Talks von Leuten, was man auch so kennt aus der österreichischen Community, vom Krause, vom Felix Krause zum Beispiel, und der dieses Fastlane zum Beispiel baut hat und dann bei Google war und so weiter und jetzt wieder in Wien ist. Und ja, echt coole Sachen, was da gezeigt worden sind, was die Leute mit Open Clock gemacht haben. Und war einfach eine gute Stimmung, war echt cool zum Sehen, dass sie da so, was sie da tut in der Community einfach, ja. Und da war noch gar nicht klar, was da jetzt weiter passiert, und mittlerweile ist der Peter ja dann, in noch mehr Podcasts und in noch mehr YouTube-Videos zu Gast gewesen auf das Interview und jetzt ist er zu OpenAI gegangen. Ja.
Ja.
Er hat da quasi verzögert auch, wie er von San Francisco zurückgekommen ist, dass er halt mit dem Zuckerberg, mit Mark einen WhatsApp-Video-Call gehabt hat und bei OpenAI war in San Francisco halt und mit Sam Altman gequatscht hat und sich die alle angeschaut hat und überlegt hat, was er halt weitermachen soll. Und er dann halt als Bedingung halt gesagt hat, das Open Claw, wo soll halt Open Source bleiben, aber er kriegt halt bei OpenAI die Chance, dass er halt ein Team aufbaut und was in der Art halt quasi offizielles als Produkt baut halt für OpenAI.
Ja. 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 Ja, ja, genau. Das heißt, der hat im Grunde von Meta halt dann auch wahrscheinlich ein Angebot eben gehabt.
Genau. Von Meta und noch andere wahrscheinlich, aber im Endeffekt hat er dann in irgendeinem Interview, habe ich auch mal gehört, und gesagt, naja, das war beim Lex Friedman dann, oder war das, da haben sie auch schon drüber geredet.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube bei der ZIP und so hat er dann auch gesagt, weil da war er auch
noch beim Armin Wolf. Ah, genau, er war beim Armin Wolf in der ZIP 2 noch.
Dann hat er auch gesagt, ja, okay, das war jetzt nicht das höchste Angebot, was er quasi jetzt da ausgewählt hat.
Aber genau, das hat er da gesagt, ja. Genau.
Ja. Also das ist das Meta ja da eh die krassesten Abwerbungsaktionen auch von Apple und so gemacht hat, wo sie wirklich die Leute dann, ja, keine Ahnung, ich glaube sogar wirklich eine Mille oder irgendwie so dann auch zahlen, so, wenn sie wechseln. Mhm. Also habe ich mir schon fast gedacht, ja, okay, da wird Meta ein gutes Angebot gestellt haben.
Ja.
Aber es eigentlich ja witzig ist, weil wenn du dir eigentlich anschaust, jetzt Meta verfolge ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, wie es denen geht in den ganzen AI-Bereich, aber jetzt gerade bei OpenAI, die ja gefühlt wirklich sehr viel unterschiedliche Produkte dann teilweise mal irgendwie so an die Wand werfen, ja, und schauen quasi, was geht, ja.
Ja.
Und die ja auch mit dieser komischen Zusammenarbeit da auch mit dem, wie heißt der von Apple, der Designer?
Der was gegangen ist quasi.
Das iPhone designt hat.
Ach so, der Johnny,
Der Johnny Ive,
genau. Johnny Ive, genau.
Die auch mit dem und sowas, der ja, irgend so ein AI-Device irgendwie, ja, wo man jetzt gesagt hat, ja, okay, vielleicht ist das jetzt ein Speaker oder sowas.
Das da ist ja aber wieder verschirbt also, jetzt, das ist noch nicht 2020,
das irgendwie so alles Mögliche heute, ja. So sind sie auf der Suche, was sie eigentlich machen, ja, so produktmäßig. Und es ist eigentlich witzig, dass dann sowas dann relativ, was dann doch gar nicht so arg weit weg erscheint, dann so Furore macht, ja.
Wahnsinn, ja. Nein, weil es einfach gesagt hat eben, die Leute quasi, dass die AI-Tools nicht nur mit einem Text austauschen können, sondern auch wirklich Dinge machen können sozusagen, ja. Und das hat, glaube ich, wirklich ziemlich viele Leute abgeholt. Ja,
voll. Ja. Also für mich ist eigentlich die, ich meine, hast du mir, das hast du mir du, glaube ich, geschickt, gell? Diesen, dieses eine Git-Gist da, GitHub-Gist, so you could have invented
Open Cloud. Ja, genau, genau, ja.
Wo so ein bisschen, das gebe ich da jetzt in die Show
Notes rein,
weil das ist eigentlich so ganz interessant, weil da ist so ein bisschen so aufdröselt, okay, wenn man jetzt quasi Open Cloud selbst machen würde, wie würde man das angehen und auf welche Probleme stoßt man halt da?
Ja. Es ist voll geil. Also das ist wirklich einer von den besten Posts zu dem Thema, wenn man ein bisschen technisch das ein Verständnis hat und das ein bisschen anschauen will, was da eigentlich passiert ist. Das wird so geil erklärt mit dieser, okay, die Schleife, was die, dieses Message Handling und diese Schleife, in der Bot dort läuft und dem du was schickst und der macht das, ja. Und dann das erklärt wird mit Persistent Sessions, wie das gemacht ist. Wie einfach eigentlich, ja. Also so als Text einfach irgendwo. Und dann mit der Memory, wo das, wie die Personality reinkommt, ja. Und so weiter halt, ja. Mega geil. Also den, wenn dir das interessiert, wie der Open Clawboard quasi aufgebaut ist, entstanden ist, muss man sich das einmal anschauen. Super Post, ja.
Ja, voll, gib mir da kleine. Genau. Weil irgendwie so für mich, ich meine, das ist das eine, was er natürlich geleistet hat. Also generell eben da diesen Gateway mit die Messenger sozusagen anzubinden.
Den ursprünglich nur für WhatsApp gemacht hat und so, ja.
Ja, genau, voll. Aber ich finde ja fast generell dieser komplette Fokus dann auf Skills, ja. Zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich eher mehr so dieses ganze MCP-Server da zeigt, durchs, wie die Sache durchs Dorf getrieben wurde. Das ist, finde ich, irgendwie so aus technischer Sicht jetzt dann doch irgendwie so das Finding, was er da gehabt hat, oder? Oder so den Punkt, den er gehabt hat, wo man gesehen hat, hey, okay, man kommt eigentlich mit gut dokumentierten CLI-Tools
auch sehr weit. Genau, ja.
Ja, oder gleich weit wie mit die MCP-Server. Ja. Und braucht aber eigentlich nur ein Bruchteil der Docken sozusagen.
Genau. Das war ja das, was er gesagt hat. Die MCPs sind viel zu overbloated gewesen. Auch die machen da gleich den Kontext immer so zu und so. Und beim CLI-Tool kannst du das, der Agent halt genauso aufrufen mit dem Filterkriterien gleich, die er haben will und so. Ja.
Ja. Ja. Wie war dann, um da jetzt nochmal zurückzukommen, das Meeting dann an sich? Also was hat dann der Peter Steinberger da? Hat der einfach quasi dann Open Claw nochmal herzeigt oder so?
Naja, es ist eigentlich eher darum gegangen, aus dem
Nähkästchen geplaudert.
Das Thema Hauptding war eigentlich, sie haben Talks gehabt von Leuten, die gesagt haben, was sie mit Open Claw machen. Ja, und zwischendurch, während das waren irgendwie 10 Leute oder was da gehabt haben, ja, die es auch kurzfristig nur wirklich halt von am Tag selber noch Sachen halt gar vorbereitet haben, und der Peter hat zwischendurch immer wieder, haben sie dann so, der Moderator hat ihn dann immer wieder gefragt zu irgendwelchen, Geschichte oder wie das entstanden ist oder so, aktuelle, was er halt so macht und was seine Pläne sind und so weiter halt, oder so Anekdoten halt erzählen, jetzt aus diesem ganzen Hype-News-Cycle, was jetzt so gewesen ist einfach halt, hat er immer wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das Ding war halt wirklich zu sehen einmal, okay, was die Leute für schräge Sachen gemacht haben damit, also das hat halt von bis gesagt, da war ja wirklich so einer vom Tinker Club da, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, der halt extrem viel Home Automation Zeug halt bastelt hat, seine ganze IoT halt alles eingehauen hat in Claw und seine Alexas und bla bla, also der hat ganz extreme Sachen halt gemacht damit, ja. Und dann bis zu einer hat verzählt, einer, der aus, ich würde mal schätzen, so um die 50 ist, hat verzählt, wie sein Vater, der 80 ist, ja, in der Schweiz seine Microbrewery mit Open Claw halt angebunden hat und gesagt hat, so quasi, der hat so Bluetooth-Brauerei-Dinger für Bier brauen und die hat er mit Open Klarheit, hat ein eigenes neues Bier halt quasi brauen angefangen, wo ihm der die ganzen Werte auf die Bluetooth-Dinger überwacht hat, auf seinem Laptop halt, dann eine Marketing-Seite gebaut hat und eine Stripe-Anbindungen, wo er das verkaufen kann und so weiter. Ja, sein 80-jähriger Vater. Ja, also von bis halt wirklich ganz spannende Use Cases halt einfach. Ja, wo der immer gesagt hat, ah ja, er ist nicht quasi als Normie, hat er immer gesagt, als Nicht-Entwickler, ja, hat jetzt plötzlich auch so einen Werkzeugkasten da, wo er einfach solche Dinge machen kann. Ja, und das ist eigentlich eh so, das, was auch immer so geil ist, wenn du wirklich was bauen willst und ein Bilder bist irgendwie, ja, hast du halt jetzt plötzlich, ja, öffnet sie dir halt auch wieder, das Ding eröffnet dir halt voll viele neue Möglichkeiten. Ja. Das ist schon das Spannende, was eigentlich, glaube ich, viele Leute so, die wollt, was immer schon irgendwie Ideen gehabt haben und was machen wollen, aber die halt nicht so den technischen Background gehabt haben, wie wir halt, ja.
Ja.
Gibt ganz viele Möglichkeiten, ja.
Wo du quasi dann gar nicht den Weg zu einem Cloud-Code oder was, was man ja durchaus ja eben über das UI ja steuern konnte, sozusagen,
ja.
geht, sondern irgendwie ja halt den Weg dann, ja.
Genau, aber das Cloud, auch das, ich meine, Cloud-Code, das ist ja das, was ich irgendwie, das hat sich
oder ja letzt, Codex ist ja wurscht.
Oder Codex, ja. Hat sich aber eigentlich, das war das, was ich, der Peter hat ja letztes Jahr schon, ich muss das nochmal aussuchen, den Artikel haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast verlinkt, diesen, einmal hat er so letztes Jahr einen Post gemacht über, wie er seinen Cloud-Code halt nur noch im YOLO-Mode auf seinem Rechner laufen lässt, ja. Und der im Prinzip schon für ihn halt Konfigurationen von anderen Programmen ändert und dieses und jenes und überall halt. Er steuert quasi sein Computer lokal, sein Laptop nur über Cloud-Code, ja, in der CLI. Ja, und das hat mir damals schon so die Augen geöffnet. Das war im Prinzip eh das, wenn Leute jetzt Cloud Code normal verwenden, um zu sagen, ich arbeite in diesem Folder, mache mir diese und jene Changes, ist ja nur der erste Schritt. Aber wenn du mal merkst, dass du dem eigentlich dann auf alle möglichen CLI-Commands Zugriff geben kannst, dann kommst du ja genau zu dem, dass du in Richtung Open Cloud kommst. Ja, also dass du dann plötzlich dem Cloud Code plötzlich alles bedienen lassen kannst. Ja. Und wenn er dann aufs Web nur Zugriff hat mit Browser, Extension und whatever, ja, dann hast du da wirklich so einen Automatisierungsmechanismus plötzlich auf deiner Maschine, das ist brutal, ja. Aber die sehen ja, da muss man ja auch hinkommen über die Zeit erst, ja, das ist ein Schritt.
Ja, war eh voll interessant, ob er da von Anthropic auch ein Angebot gekriegt hat. Weil ich finde ja, dass Anthropic eben mit dem Cloud Code und auch mit dem Cowork, oder wie heißt's? Cloud Cowork. Genau. Und auch überhaupt mit diese Konnektoren, die ja sowieso, oder Plugins, glaube ich, nennen sie es, die sie ja generell in einem Chat und so haben, wo du ja auf Google Drive, Google Kalender etc. ja connecten kannst und so. Haben wir die quasi auch sowas Ähnliches probiert, nur halt eine gar so extrem ist natürlich jetzt in Open Claws. Ja, hast von der Anzahl der Skills, die du halt machen kannst, sondern das ist halt dann, ja, ein bisschen eingeschränkt halt sozusagen.
Ja, also er hat ja dann irgendwie gesagt, von wegen, es haben sie eigentlich alle da mit ihm irgendwie an ihrem Gewand nur Anthropic nicht. Anthropic ja, hat halt nur böse quasi Lawyer-Sachen geschickt quasi, dass er es umbenennen muss und bla bla bla. Und durch das hat er mit denen eigentlich dann nichts geredet. Aber man ist, wir müssen jetzt sehr ein bisschen schauen, wie wir mit der Reihenfolge dann, aber es ist alles so eine Riesenkette, hänge ich alles zusammen. Wenn man jetzt schaut, was Anthropic mit Cloud in den letzten Wochen dann jetzt und auch speziell in den letzten Tagen alles gebracht hat, wirkt es fast so, als ob die da jetzt ein bisschen eben sie auch von den meisten möglichen abgeschaut haben. Ja, weil eins von den großen neuen Features von Cloud Code ist ja jetzt gewesen in den letzten Tagen, sie haben jetzt plötzlich eine Remote-Möglichkeit. Ja, also du kannst jetzt Cloud Code mit dem / Remote Controller oder so starten, ja, und dann kannst du quasi die Cloud Code Instanz, die irgendwas tut auf irgendwann von deinem Rechner, auf deiner Cloud Code, auf dem Cloud App am iPhone zum Beispiel weiter bedienen remote. Ja, was ja wirklich genau eins von den Dingen ist, die der Peter halt im Prinzip schon mit Vibe-Tunnel letztes Jahr gebaut hat und mit dem WhatsApp eigentlich Anbindung Gateway und so auch gebaut hat. Ja, dass ich halt von der Ferne, wenn ich unterwegs bin, auch noch das Ding weiter beauftragen kann und beobachten kann. Ja, das kann jetzt das Cloud Code out of the box quasi mit einfach, ja, wieder ein Parameter, den du dazu gibst, dann taucht plötzlich in deiner Cloud-App am iPhone oder auf einem anderen Rechner halt diese Remote-Session auf und du kannst es fernbedienen.
Ja? Kannst einfach da mein Handy quasi weiter
genau.
deine Befehle ergeben,
sozusagen. Wenn ich beim Mittagessen hoch kann, ich mal nachschauen, wie weit ist er schon, und ich gebe ihm nochmal eine Richtung oder keine Ahnung. Ja, du kannst es halt jederzeit überall noch dein Ding, deinen Cloud-Code weiter beauftragen. Ja? Und dann haben sie jetzt eben auch plötzlich Memory eingebaut. Ja? Das ist ja auch in die letzten Tage erst gekommen. Jetzt suche ich das gerade nochmal aus. In der Liste habe ich das eigentlich, glaube ich, eh alles abgeklickt. Das müssen wir jetzt in die Shownotes reinhauen. Also, warte mal, das ist auf jeden Fall mal der Link, ich hau nochmal ins General rein, für das, also das hast du ja schon, du, Remote Control, ja?
Genau.
Und dann Cloud Code Memory, das ist Remembers Your Project, so, Memory ist hier, ich habe das noch einen Reddit-Link gerade gefunden. Ja, aber das ist im Originalpost, ist das auf X gewesen daran, ja. Also, dass quasi Cloud Code über alle deine Sessions hinweg quasi auch so eine Memory bildet. Ja. Und dann, ich habe dann auch noch was Krasses gesehen, jetzt fangen sie auch an, sowas extra haben sie ein Feature-Part für, oder eigene Seiten, die widmen es halt dem ganz aggressiv, diesen Import-Memory. Also switching over quasi, wenn du jetzt schon monatelang quasi OpenAI, ChatGPT hergenommen hast oder irgendein anderes AI-Tool, ja, dass du dein Memory von dort exportieren lassen kannst und bei einer importierst.
Ah, okay.
Ja. Und da machen sie ja voll krass. Die haben da einfach ein Prompt, was du in das andere einpromptest, quasi, damit die das so outputtet, dass du das wieder da reinpasten kannst.
Okay.
Und da kommen wir mal schon ein bisschen in die Richtung, wie es mir gerade auch so geht. Ich bin auch gerade irgendwie an dem Punkt irgendwie, ich meine, ich habe es intensiv betrieben, die ganzen Sachen die letzten Monate, ja. Ich habe viel mit natürlich ChatGPT da und mit GPTs und mit meine Projekte in ChatGPT, wo ich einfach Text und Diskussionen und was ich so Sachen ganz normal halt aufgemacht habe. Dann habe ich mein Codex und dann habe ich jetzt auch beim Cloud-Code viel gemacht und im Cloud dann auch teilweise Coworker ein bisschen herumexperimentiert, aber irgendwie geht's mir jetzt dann schon so, sie sind halt doch alle irgendwie so ähnlich, ja. Und ich möchte das eigentlich unified haben, an einer Stelle alles, ja. Ich würde es nicht so verteilt haben. Habe ich in dem Repository oder dem Projekt mit Cloud gearbeitet oder mit Codex oder mit was habe ich jetzt das und das gemacht? Was für Session? Bla, 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 bla. Ist ja voll krass, ja, eigentlich.
Vor allen Dingen magst du dann eben eh dieses ganze Memory zeigen und so.
Ja.
Ja, eigentlich auch Übernehmer, mehr oder weniger. Ja. Also automatisch mehr oder weniger, ja. Das haben wir auch schon ein paar Mal gedacht jetzt, ja.
Weil ich würde nicht, das sollte im Prinzip ja, ich finde das schon so cool im OpenAI, ChatGPT jetzt auch, dass ich den ja quasi in einem Prompt fragen kann, hey, schildert mir mal, oder wie es jetzt viel gemacht haben in Social Media, also dieses Ding, zeichne mir eine Karikatur von mir auf Basis von dem, was du von mir weißt, ja. Dann sieht man ja, okay, die wissen voll viel von dir natürlich jetzt schon über die Monate, wo du das immer benutzt hast. Ja, aber genauso weiß der halt auch von mir, dass ich ein SaaS-Business habe und dass ich Infrastruktur mit Kubernetes betreibe und bla bla bla, weil ich eben da voll viele Sachen gefragt habe. Ja? Und dass ich Java-Code und bla. Und eigentlich wüsste aber, dass diese Memory in allen deinen Dingen immer wächst und quasi deine nächsten Chats und so weiter und Tasks mit beeinflusst. Ja. Und das tut es aber jetzt nicht, wenn ich immer 3-4 Tools parallel benutze.
Ja, klar.
Ja,
ja, voll.
So. Da sind wir jetzt gerade. Jetzt habe ich das von Peter auch noch da gerade gefunden. Das postet jetzt da auch noch mal rein. Den Post von ihm, der war da, der hat geheißen Cloud Code is my computer. Ja, vom Juni. Und das war im Prinzip schon so der Kickoff, wo ich auch gesagt habe, okay, seitdem benutze ich eigentlich Cloud Code halt auch nur noch im YOLO-Mode. Immer skip all permissions, geht schon. Ja. und mache halt mit dem sämtliche Dinge halt und sage halt, schau mir Kube-Control in mein Cluster nach, in dem Port, da passt was nicht und du halt das und das, ja. Und das ist echt so krass, also was das an die Hand liefert halt einfach, weil so letzte Woche auch wieder, ja, keine Ahnung, weißt du, wie ist jetzt da für den Feature die neue Verwendung von wegen, wie viel Ressourcen braucht das, wie viel Speicherplatz dort und da, weißt du? Ja, frag mal, dann brauche ich das nicht lang recherchieren, sage ich einfach an Claude, hey, frag mal da mal aus dem Google Cloud, Amazon S3, whatever, halt die Werte ab, wie viele Datenmengen dort hochgeladen werden, runtergeladen werden, gespeichert sind, bla bla bla. Ja. So, fast, dann machst du gerade, dass ein Markt ein Dokument aus und sagt, ja, wenn das so weitergeht vom Wachstum, bist du in einem Jahr ungefähr dort und da. Ja. Musst bei dir und die Kosten rechnen, bla bla bla. Ja. Es ist brutal, was du da alles automatisiert einfach machen kannst, wie wenn du halt ein mega Command-Line-Tool halt hättest. Ja.
Ja. Ja, voll.
Ja. Mhm. Krass, ja.
Ja. Ja, wo es ja dann einfach eigentlich auch noch weitergeht, oder? Mit dieser ganzen Agents, die du im Grunde dann auch noch ja, definieren kannst oder da gleich dann überhaupt mehr als wie ein Agent sozusagen, die du eigentlich dann, ja, mit einem bestimmten Ziel zwar, aber halt so also autonom dahin arbeiten lassen kannst.
Genau. Das ist ein bisschen was noch, wo ich noch nicht ganz...
Mach ich jetzt auch nicht, ja. Aber ja. Was ich jetzt zum Beispiel im Cloud Code und so gemacht habe, die letzten paar Wochen ist, ich habe mir halt auch ein paar so Agents halt einmal, also auch so testweise mal so zusammen konfiguriert, wo ich mir gedacht habe, okay, das macht halt jetzt so in meiner alltäglichen Arbeit Sinn, was der so ein Senior Java Developer Code Reviewer, so in die Richtung, ja, den du halt dann einfach einmal loslaufen lassen kannst im Hintergrund und der reviewt halt schon einmal. Mhm. Ja. Mhm. Und du kannst halt dann in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes machen.
Wie schaut das zum Beispiel dann aus, dass den dann im Hintergrund loslaufen lässt?
Ja, du musst dann quasi halt als überhaupt einmal so ein Agent dann sozusagen haben.
Im Prinzip hast du so ein eigenes Markdown-File, halt, der diesen Agent beschreibt. Ist, gell?
Genauso wie bei einem Skill mehr oder weniger.
Genau. Also da müssen vielleicht das Weihnachten, das möchte ich ein bisschen reden über Skills und Agent, ja, okay. Und du schreibst dann rein und dann startest du über Cloud Code jetzt, oder?
Ja, genau.
Extra einen eigenen Thread, wo der dann was tut, ja. Oder wie machst du das?
Ich meine, so wie ich das jetzt gesehen habe, du gibt's jetzt kein eigenes Slash-Command oder irgendwie so, dass du sagst, so, hey, start mir jetzt bitte konkret ein Agent, sondern im Grunde sagst dem du schon über die Agent-Beschreibung, die du davor gemacht hast, für welche Tasks, dass der halt dann automatisch genommen wird. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, machen wir bitte für diesen Java Pull-Request a Review, ja, dann startet der halt dann automatisch.
Mhm. Und hast du den Agent selber auch beschrieben?
Ja, genau.
Händisch also oder auch das über ja, AI?
Ja, da gibt's ja das slash Agents-Kommando, wo du dann Neiche anlegen kannst und da wirst du in Wirklichkeit durch
ein
geführter Dialog, also so geführte Erstellung halt von dem Agent, ja, wo du zuerst einmal im Browser halt angibst, okay, was soll ich machen? Und dann kannst du ihm aber auch nur konfigurieren, okay, mit welcher Farbe zum Beispiel soll er auftauchen, ja, im Terminal, so dass du gleich, ich habe ihm halt, keine Ahnung, Orange oder so gegeben, quasi in Anlehnung ans GitLab, weil halt bei uns ist meistens so GitLab im Ersaal, ja. Dann kannst du ihm auch nur sagen, ey, pass auf, was hat der für Berechtigungen, der Agent? Weil prinzipiell ist ja so, dass die Agents, die haben ja halt, starten auch mit einem komplett neuen Kontext. Das heißt, wenn du jetzt in einer Session bist und du startest jetzt einen Agent, dann sieht der halt auch nicht, was in der Session davor war.
Okay.
Sondern startet halt mit dem Kontext, zwar schon mit dem Cloud MD und mit dem Ganzen, jetzt im Fall von Cloud, ja, aber halt jetzt nicht mehr. Genau, und dann kannst du halt aber auch noch konfigurieren und sagen, so, du hast die und die Berechtigungen, du hast den und den Zugriff auf die und die Tools oder Skills, gibt's zum Beispiel, warte mal, ist das ein Tool, ja, du kannst ihm zum Beispiel aktivieren, jetzt gerade diesen Java-Review-Ding, dass er da diese, diesen Java Language Server da halt auch zu Rate ziehen darf, sozusagen, ja. Dann ist er halt nur mal ein bisschen besser im Evaluieren von Code. Ja. Genau. Das tust du halt so durchkonfigurieren und dann legt er im Endeffekt auch wieder irgendwo so ein agents.md ab, wo halt der Agent drinnen steht.
Okay. Genau. Es ist im Prinzip dann der Unterschied zu Skills, weil die Skills ist ja auch im Prinzip, hast du auch den gleichen, du hast auch so einen Skills-Maker halt, oder auch so einen Skills-Vorgang, wo du Skills machen kannst, ja.
Ja.
Und die laufen aber eigentlich auch dann immer automatisch, wenn er merkt, das, was du jetzt machen willst, passt für den Skill, das macht der, Ja? Mhm. Nur die laufen halt wirklich in derselben, im selben Session, quasi im Kontext, einfach wie ein Prompt halt einfach ein kleiner ab.
Ja, genau.
Ja, ja.
Genau.
Okay.
Genau.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Aber wiederum, der Agent kann halt wiederum auch Skills verwenden. Ja,
ja,
genau. Also, weil was ja mir für diese Reviews halt ein bisschen abgegangen ist, jetzt gerade in dieser ganzen Tool-Struktur, in der ich mich halt da bewegen muss, ja, ist erstens halt einmal überhaupt einmal Zugriff auf GitLab zum Beispiel.
Mhm.
Plus Zugriff auf Jira. Bei Jira gibt es halt schon MCPs etc.
Ja.
Aber da habe ich es auch so gemacht, die haben mir da einfach dann auch wiederum mit Claude halt so in Wirklichkeit so kleine CLI-Tools halt generieren lassen.
Haben wir schon mit Golang. Geta, ja.
Mhm. Genau. Hab das dann zum Beispiel dann auch für GitLab halt auch gemacht.
Ja.
Und das Geile war dann, ich habe bei einem GitLab CLI-Tool, habe ich ihm halt dann gesagt, hey, pass auf, du kannst da jetzt nicht nur die MR-Beschreibung und zum Beispiel auch die Diffs der Dateien halt runterladen von dem MR. Mhm. Sondern mach mal bitte auch einen Weg ein, wo, wie man quasi, dass man Inline-Kommentare an bestimmte Zeilen setzen kann.
Mhm.
Und das ist eigentlich dann ziemlich abgefahren, weil du kannst dann quasi dann ein Review machen lassen, ja, und über dieses CLI-Tool, wo er dann an bestimmte Zeilen Kommentare einsetzen kann, kannst du so sagen, hey, pass auf, diese Anmerkungen, die du jetzt hast, schreibst mal bitte als Inline-Kommentare eine und der setzt das halt dann wirklich an die korrekten Zeilennummern ein.
Ja, okay. Das ist spannend, weil ich habe jetzt dann eben eher den Weg gewählt, dass ich habe zum Beispiel das Jira CLI genommen, das es schon auf GitHub gibt.
Ja.
Und ich habe das Bitbucket CLI genommen, das aufs GitHub gibt. Ja.
Okay.
Mhm. Auch genau für diesen Vorgang, was du jetzt geschildert hast halt. Ja.
Ja.
Weil ich halt auch Bitbucket PRs, wie es bei uns ist, halt mit dem Coding Agent halt reviewen will. Aber die Bitbucket CLI zum Beispiel kann genau eben das nicht, dass es so Inline-Kommentare macht.
Naja.
Und das geht
naja.
Mal eben ab. Ja?
Das, ich hab, es, mir hat das echt viel gewundert, weil es war wirklich, das GitLab-Tool generieren war wirklich eine Sache auf 5 Minuten.
Mhm.
Ja, also ich habe ihm diese Features, was ich gerade beschrieben habe, halt einmal in einen Prompt gegeben und es hat das Einzige, was glaube ich irgendein Default-Wert, das habe ich nur nachgearbeitet dann sozusagen. Aber sonst war das halt quasi gleich fertig, ja, das Tool.
Mhm.
Und das Faszinierende ist, dass mit diese Lines etc. ist ja nämlich auch, ist ja gar nicht einmal so leicht, ja, dass eben quasi da dann auch sozusagen auf Basis von einem Diff halt dann auch die korrekte Zeilennummer dann ja. dazu gibst, damit er das korrekt im
macht MR dann auch halt markiert. Macht er über die API oder über Chrome irgendwie oder was sagt der, oder über den Browser was? Oder?
Nein, der macht, da gibt es so ein Go, also ich habe es in Go, habe ich das gesagt, ja, so Go-Tools implementieren lassen und es gibt da GitLab Go API.
Ah, okay.
Mhm. Und über die macht er das, ja, weil da kannst du nämlich genauso genau diese Informationen quasi rausfahren. Ja. Da weißt dann genau, okay, welche Zeile ist zum Beispiel eine neue Zeile, die durch neuen Code dazugekommen ist, welche Zeile hat schon gegeben, ja. Das hat er aber eigentlich, wie gesagt, ich habe da jetzt selber nicht recht viel programmiert. Ich meine, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche irgendwelche Bugs, die noch nicht eingelaufen bin, aber so im Groben jetzt bei den ersten MRs hat es eigentlich ganz gut rausgeschaut.
Ja.
Nein, also, aber der lässt sich das im Endeffekt dann beim Generieren von dem Golang-Tool, siehst du halt auch, weißt du, dass er sich quasi zuerst einmal dann auch die GitLab-API-Dokumentation anschaut, dann schaut er, okay, gibt's irgendwo Go-Libraries so in die Richtung, dass ich auf die API hinkomme. Also man sieht da eigentlich Schritt für Schritt, wie er dann auch die Webseiteninformationen zuerst einmal abfragt im Planning-Mode.
Ja.
Genau, damit er dann einfach das Tool möglichst gut schreiben kann.
Mhm. Mhm. Cool, ja. Also ja, sind wir da sehr ähnlich weg unterwegs, aber da ist es bei mir auch genauso. Dann habe ich mal ein paar Skills halt gemacht, weißt du, und die sind halt jetzt teilweise im Cloud drinnen und dann will ich es aber auch im Codex wieder haben und weißt du, das nervt mich schon so. Irgendwie, ich glaube, bis zur nächsten Podcast-Episode muss ich mir auf eins von den zwei Tools einmal einschwören.
Ja. Ja, voll. Ja. Ja, wir haben dann auch mit einem Arbeitskollegen so ein bisschen Diskussion gehabt, weil der schaut sich auch das Thema an. Wie man das halt jetzt eigentlich scheren, ja, weil im Grunde, sobald du es halt lokal hast, okay, dann hast du halt irgendwo das CLI-Tool umeinander liegen, was du vorher vibe-codet hast, aber eigentlich ja, magst du es ja irgendwie dann verteilen. Aber wir haben dann gesagt, naja, vielleicht ist das an sich mit Go jetzt eh nicht so schlecht, weißt du eigentlich bei Go auch das Feature dabei hast, dass du so Multi-Architecture-Builds halt einfach machen kannst. Ja. Das heißt, du kannst, ich selber am Mac kann quasi dann schon für Linux auch das Binary erzeugen,
ja,
zum Beispiel, und check das halt dann einfach ein. Mhm. Ja. Das war halt der erste Dummy-Weg, wie es einfach dann über das Git-Repo sozusagen einfach auch verteilen kannst an andere. Und der Kollege eben kann es dann einfach runterladen halt einfach vom Git-Repo, ja. Bevor ich da jetzt mit irgendwie, weiß ich nicht, andere Programmverteilungstools, weiß ich nicht, Homebrew irgendwie, wieder OSG irgendwie, ja, dass du das verteilst. Aber bevor man das alles gibt, ist das eigentlich in Go ziemlich geil, weil du halt, ja, wie gesagt, auf dem Mac halt auch zumindest gleich mal für Linux auch das erzeugen kannst.
Mhm. Hm. Apropos, weil du gerade vorher das erwähnt hast, heute auch noch ein Twitter, nicht was im Untergekommen ist die Tage. Es gibt jetzt so also eine Studie, die irgendwie so auf das hindeutet, dass Cloud MD und Agents MD Files eigentlich eher einen negativen Effekt haben mittlerweile. Also, dass es eigentlich fast gescheiter ist, quasi den Agent, den Code jetzt mal sich halt anschauen zu lassen, ja, und dann gar nicht mit diese großartigen Agents-MD-Files, die man ins Repo mit eincheckt, schon irgendwelche Hinweise gibt vorher auf wie er was, also gerade auf so Themen wie halt Algorithmus, also da kann man Sachen eingeben für gewisse Regeln oder was, wie er was machen soll, ja, aber einem nicht quasi schon das Ding erklären zu versuchen. So habe ich das aus dem rausgekriegt. Ich habe mir das auch nicht alles genau geschaut, aber da gibt es jetzt anscheinend eine Studie, die das irgendwie sagt, dass das eigentlich gescheiter ist, man löscht die wieder.
Okay.
Ja. Bei uns ist es mittlerweile eben so, dass wir krass vor der Dinge stehen, aber es ist mir auch sowas fast zu einer großartigen Infrastruktur-Tooling-Change bei uns veranlasst. Also, dass ich immer mehr zu dem Ding kriege, wir müssen irgendwie von Bitbucket weg. Weil Bitbucket einfach da jetzt bei diesen Tools überall so hinten steht halt einfach. Und überall, was diese, wenn AI-Tools irgendwas nice, cooles Feature bringen, so zum Coding, dann unterstützen sie halt alle zuerst einmal gleich GitHub. Ja. Mhm. Gerade wenn in dem Bereich von wegen jetzt auch Cloud und Codex bieten, das ist mittlerweile auch, dass du sagst, mach das in der Cloud. Ja. Also den Prompt führst du nicht lokal aus, sondern in der Cloud und dann fahren sie halt in der Cloud quasi ein Docker-Image hoch und checken sie dort das GitHub-Repo aus und machen halt dort das, den Change quasi. Ja. Mhm. Was voll spannend ist, weil du halt einfach auch in der Cloud von jedem Rechner dort wieder fortsetzen kannst, genauso wie halt vom Mobile-Device gar einmal reinschauen kannst, was tut sie und wo steht man. Ja. Weil du einem über Nacht das einfach quasi 5 Aufgaben geben kannst und sagst, machen wir die 5 quasi in eigene Branches parallel, ja, und dann merge ich das am nächsten Tag, wenn ich will oder auch nicht, ja, weil ich gern meine Product und Project Manager und so auch gern Zugriff gehabt auf dieses Tool, ja, ohne dass sie sie lokal mit Git und was sie hier rumschlagen müssen und den Code auschecken müssen, so dass sie zum Beispiel eine Produktideen, Feature-Ideen gegen die Codebasis evaluieren können, ja, und sagen können, was würden das für einen Impact haben, an Changes bedeuten, was sind da für Entitäten und Services betroffen und so weiter. Refinement machen, ja. Mhm. Einfach im Code quasi schon, mit der Knowledge des Codes, ja.
Ja.
Da ich möchte gern hin, da wollen wir alle gern hin bei uns im Team irgendwie auch, ja, dass es nicht nur ein Tool ist für Developer, sondern auch vorher schon für Leute, die eben was bauen wollen oder Features auf die Roadmap geben wollen, damit es abwägen können, ist das was, es kommt vom Kunden, Anforderungen einer, bla bla bla. Das konntest du alles machen, wenn du mit Cloud oder Codex eben auf der Codebase die Sachen evaluierst. Ja.
Mhm.
Und das ja, wird auf jeden Fall Thema. Ich bin jetzt vorher schon so fast so weit gewesen, okay, ich zeige Ihnen heute mal, okay, checkt sich einfach mal Main Branch aus und macht es für Codex App oder Cloud App, das am Mac halt. Aber fast einfacher war es, sie klicken halt in der Web UI auf, ja, und geben da den Prompt ein.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja.
Also das ist brutal, wie das alles für Veränderungen und so Anforderungen sorgt, einfach im Moment, das ganze Tooling. Ja.
Mhm. Da habe ich neulich gesehen bei Cloud Code, das wollen wir gar nicht so, ich weiß nicht, ob das ein nice Feature ist oder ob sie es eh schon immer haben. Da kannst du beim Ausführen von dem Cloud-Kommando --Worktree mitgeben.
Ja.
So dass der eher quasi die Änderungen halt in einen eigenen Git-Worktree halt gleich macht, sodass du eben nicht da quasi einen Branch gleich aufreißen musst oder sonst irgendwas, ja, oder der im bestehenden Branch dann umeinander vorwirkt,
ja.
Sondern halt eigentlich separat von den ganzen anderen Änderungen irgendwas machen kann. Und wo hast du dann im Grunde auch mehrere Agents oder mehrere Sessions ja auch auf dieselbe Codebasis drauf loslaufen kannst, solange es halt in unterschiedliche Worktrees halt sind.
Genau, also Worktrees haben wir ja, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch schon intensiv einmal bei uns im Podcast gepriesen, wie geil das Feature eigentlich ist und so weiter. Haben wir auch viel drüber geredet, gell, wie das von IntelliJ und so weiter und der Support wird und so. Das war dann einmal riesig praktisch, auch wenn ich so langfristige große Changes, wie so diese Spring Boot Migration einmal, was ich gemacht habe über Monate hinweg und so, und du dann halt einfach nicht immer da hin und her switchen musst zwischen die Branches, sondern einfach parallel einen Worktree das machst. Jetzt mit den AI-Tools kriegt das gerade nochmal einen Boost und wird voll modern, eben wie du sagst, alle, also Cloud und Codex, Code quasi, CLI-Tools, als auch die Apps, bieten das in der UI halt auch an, dass du quasi auswählen kannst, wo machst du das, lokal oder in der Cloud oder in einem Worktree, ja, und dann macht er da einfach dynamisch einen Worktree und beeinflusst halt das eine Repo überhaupt nicht, ja, der macht halt dann in einem Folder das, wie wir es kennen, halt einen Worktree und dann kannst du damit auch 5, 6, 10 parallele Changes irgendwie mal dahin developen und die beeinflussen sich halt überhaupt nicht gegenseitig. Ja. Und ich habe da auch zwei Kollegen bei mir, die im Team, die nutzen das schon intensiv. Ich habe das nur bis jetzt weniger gemacht, weil ich das Worktree, ja, also, und der Kollege, der Marvin, der das schon intensiv macht, der hat dann auch schon das erste Problem festgestellt und mir geschildert und hat auch jetzt schon eine Idee oder einen Lösungsweg als Draft-PR gemacht, nämlich, was dem hier voll viel im Java bei uns diese Application Local Properties. Also so Properties, die halt nur du lokal auf deinem Rechner hast, weil du das so eingestellt haben willst oder weil bei dir dieser Certificate fürs HTTPS in dem Verzeichnis liegt und bei wem anderen liegt es woanders. Ja? Oder irgendwie eine Secret zu irgendwie eine O auf irgendwas, ja, die was du halt nicht einchecken kannst oder darfst oder sollst oder willst. Ja? Aber wenn du jetzt Worktrees hast, dann musst du irgendwie die immer zwischen diese Worktrees herum synchronisieren.
Okay.
Du weißt, weil die Local Properties, die liegen halt nur in dem einen Worktree, nicht im anderen. Ja?
Muss das also durch in Environment-Variablen wieder rein
oder so? Ja, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie so einen Weg gefunden in einer zentralen Home-Directory-Bereich, wo Spring Boot das immer aufgreift quasi oder irgend sowas. Ja? Aber das sind so Themen, die muss man sich halt dann anschauen. Aber generell finde ich das mit den Worktrees sehr spannend halt auch, weil du dann halt ja wirklich nur mehr Parallelität und dann verschiedene Aufgaben und Features parallel da mit den Tools arbeiten kannst. Ja? Und die unterstützen das alles so out of the box und sagst halt dann, okay, wenn das passt, was er da gemacht hat, dann mache ich halt draus einen Branch, ja, und push das. Ja. Voll spannend.
Ja, voll. Muss man sich überhaupt einmal dieses Worktree-Feature ist in einer Common Workflows da beschrieben in der Doku. Ich glaube, den muss man generell auch noch einmal durchlesen, weil da stehen eigentlich ein paar interessante Workflows halt so drin, ja.
In der für Common so, Workflows vom Cloud jetzt, oder?
Ja, genau, in der Cloud-Doku, ja.
Ja, die haben wir das schon verlinkt.
Ich verlinke jetzt das mit diese Git Worktrees, genau, da kommen wir in den Bereich rein.
Genau, ja.
Ja. Genau, ist sicher nicht ganz uninteressant, ja.
Ja, Wahnsinn, ja. Es ist, ich bin irgendwie, so viel dann die ganze Zeit jetzt auch herumbasteln und gemacht, jetzt mal wieder dann, ja, habe ich mal bei meinen der Home Automation dann auch wieder mal, habe ich so ein kleines zentrales Tool, wo jetzt zum Beispiel habe ich die Philips Hue Bridge schon mal upgegradet von die alten auf die neue, auf die Pro, und dann hat sich da die API geändert und dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt muss ich mein Code ändern, der mit der Hue Bridge spricht. Ja, das hat ungefähr 10 Minuten gedauert, hat man da der Codex das umprogrammiert auf die neue API und so. Also es ist krass. Dauernd fallen mir halt irgendwie die Sachen ein. Apropos, was ich dich fragen wollte, genau. Wir haben beim Ende der letzten Episode, habe ich da noch mein Projekt, der Task, Workflow mit dem Markdown, Obsidian und so weiter.
Ja, genau.
Da hast du dann auch gesagt, du hast jetzt auch sowas aufgesetzt.
Ja, genau.
Und du hast sogar noch ein Dashboard oder UI dazu
gebaut. Vibe coden lassen. Ja, genau. Genau. Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt dann trotzdem am Ende des Tages wieder beim Joplin so ein bisschen gelandet, ja.
Ja.
Für Notizen und Tasks und so. Mhm. Nein, eigentlich eher mehr für Notizen als für Tasks, aber egal.
Okay.
Genau. Aber ja, das andere, dieses Ding, was ich da generiert gehabt habe, das habe ich so Zettelkasten, habe ich das auch genannt.
Ja, genau, ja.
Genau, halt auch so ein Teil, was halt dann quasi für Notizen halt Markdown-Files macht.
Mhm.
Und ja, das ist halt echt krass, weil da habe ich ja wirklich mal ein, zwei Wochen quasi immer so am Abend so quasi einfach neue Features dazu vibe-codet, ja.
Mhm.
Und das habe ich halt wirklich komplett vibe-codet, weil das war, habe ich auch in Golang halt generieren lassen.
Mhm.
Hab dann sogar einmal eben, weil das erste Web-UI, also ich habe dann irgendwann einmal gesagt, hey, mach mal bitte ein Web-UI dafür.
Ja.
Das war relativ rudimentär am Anfang. Ich meine, hat zwar nicht so arg schlecht ausgeschaut, aber es war halt, ja, was der, da war jetzt kein Tailwind CSS oder irgendwas, war halt alles ziemlich raw.
Mhm.
Genau. Dann haben wir aber, da gibt's quasi von Cloud Code gibt's ja so Plugins. Da haben wir dann das, wie heißt das Plugin? Frontend Plugin oder irgendwie so.
Von was?
Da müssen wir mal kurz schauen. Ah, da gibt's das schon so vorgefertigte Plugins, Frontend Design Plugin.
Also.
Genau. Das ist im, eben diese offiziellen Plugins dabei.
Mhm.
Genau. Da steht dabei, create distinctive production grade frontend interfaces with high design quality. Genau. Und da ist halt also, da habe ich mal das Plugin dann installiert. Und habe ich dann gesagt, hey, so, wie schaut's aus? Wir brauchen da einfach ein modernes Design, was nicht so auftragt, jada. Ja, und dann hat er halt gewerkt, da minutenlang. Und danach hat jetzt eigentlich WebUI ziemlich geil ausgeschaut.
Genau. Okay. Das ist ein Cloud Code Plugin, oder?
Der Frontend Design. Ja, genau. Design, da ja. Gibt's Aha. einige so, da gibt's ja einige so Plugins, die ja,
ja,
die halt
Den Code Simplifier gibt es da, ja genau.
Okay. Code Simplifier, die berühmte Ralph Loop gibt es als Plugin. Security Guidance, ja, Figma Plugin, ja, genau.
Ja, genau.
Ja, es ist einfach brutal. Also du hast halt ein Plugin rein und es ist halt so, als ob du dann einfach zwei Designer halt im Team hast. Ja.
Mhm. Die Ralph Loop, ja.
Genau. Also wieso das ist dann eigentlich nicht mehr so, also weiter gemacht habe. Ich meine, man hätte schon nur weiter treiben können, aber das zeigt dann auch vielleicht nur so ein bisschen die, bin mir gar nicht so sicher, ob es die Grenzen zeigt, aber mir ist einfach dann nicht mehr gefreut, wahrscheinlich. Ist halt, wenn du dann sagst, so, okay, ja geil, jetzt habe ich halt das alles lokal auf dem Rechner, diese ganzen Notizen, so, jetzt mag ich es aber halt auch zum Beispiel auf dem mobilen Gerät halt aufmachen.
Mhm. Ja, da war halt so. Bei uns, hat sie haus ich den Obsidian Vault quasi.
Ja, genau.
Und dann
den Obsidian gibt's ja dann im Grunde auch Mobile, oder?
Genau, ja.
Ja, genau, ja. Jetzt in meinem Fall, ich habe das nicht auf Obsidian gemacht, sondern einfach alles selber.
Ja. Nein, ja, der brauchst du nicht. Halt, also bei mir war es ja nur, das Ding ist einfach, ich habe so angefangen, das Zentrale war für mich, ich habe einfach eine Folderstruktur mit Markdown-Files.
Ja, genau. Und bei dir ist es mehr um die Folderstruktur dann eher nur gegangen, ja, oder? Am Anfang zum Generieren.
Genau, genau. Also meine Projects, meine Logs, meine Areas und so weiter halt. Ja. Und dann, und das kann man halt visualisieren. Dann natürlich habe ich angefangen mit IntelliJ oder Visual Studio Code, diese Markdown-Files uns schauen und so. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, naja, okay, Obsidian ist halt prädestiniert für das Zeug eigentlich, weil das ist halt genau ein Markdown, Vault quasi, was du hast. Ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, und dann ist mir der Gedanke gekommen, ja gut, wenn ich es mit Obsidian schon anschaue, dann kann ich es ja mit Obsidian genauso synken auch. Ja.
Mhm.
Und was ich da jetzt noch dazu ballern will, eben, die Tage ist dann ja bei Obsidian, das hat auch gerade voll den Boost wegen eben diesen, ja.
Mhm.
Dann hat Obsidian eine CLI ausgebracht, ja. Also, wo quasi du Obsidian, die Funktionen, die Obsidian App hat, mit einer CLI ansprechen kannst, was natürlich dem Tooling mit AI halt wieder voll zu entgegenkrimp, ja. Und dann hat Obsidian noch Headless Obsidian ausgebracht, ja. Mhm. Das heißt, du kannst das jetzt irgendwo auf einer Maschine einfach laufen lassen, ohne dass du die App dort laufen lassen musst, damit der Sync läuft. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt das über zum Beispiel Cloud Code Remote wo laufen lässt, ja, und dort das Headless Obsidian hast und du quasi dem Remote Cloud sagst, tu dieses und jenes mit meinem Repo oder mit meinem Vault, dann synkt sie das auf deine Geräte überall hin.
Ja. Weil ich glaube, das ist ja dann so ein Feature von den Bezahl-Obsidian, oder?
Ja, das ist was du diesen, kaufen musst, halt diesen Sync sozusagen, ja.
Diesen Sync, ja, genau. Genau.
Okay, ja. Das ist die, du kannst aber den Sync theoretisch über iCloud oder irgendein Dropbox oder so irgendeinen bestehenden Sync-Ding, was du hast, auch machen, indem du auch das Vault dort reinlegst. Ja?
Ja.
Wenn du das über Obsidian machst, dann hast, dann synkt quasi die Obsidian über ihren Server das halt.
Mhm.
Ja. Mhm. Und daran muss ich auch noch dazu haben, weil es gerade zum Thema passt halt, dieser, da habe ich mir zwei Videos angeschaut vom Greg Eisenberg heißt der. Der hat da ein Interview zu diesem, zu seinem Obsidian Taskstruktur Workflow. Da sind es noch gar nicht so. Warte mal, das Video muss ich kurz aussuchen. In die Bookmarks habe ich das eh drin irgendwo da.
Aber du nimmst jetzt an sich in Obsidian ursprünglich deswegen her, weil es halt einfach ein guter Markdown-Editor ist, oder?
Nein.
Oder eh wegen einem Sync?
Nur wegen, also wegen einem Darstellen, wegen einem Viewen und wegen einem Sync.
Okay.
Ja, mhm. Also das Witzige ist ja, ich tue ja in dem Repo eigentlich nichts, fast nichts schreiben, händisch selber, ja.
Mhm.
Ich bediene Obsidian nicht, indem ich Notes schreibe, ja, sondern okay. Ich sage eigentlich, ich bediene Obsidian nur über Claude.
Okay.
Ja, mhm. Ich sage ihm halt, hey, pass auf, machen wir meinen Tagesplan, hey, hackelt mir das vom Tagesplan ab, hey, legen wir auf dieser Jira-Issue an, hey, das ist erledigt, der Pull-Request ist auch erledigt, hey, ich habe da eine Mail gekriegt von dem und dem, tun wir das für morgen auf dem Tagesplan und so weiter.
Mhm,
ja. So, da habe ich jetzt den Link meine vom Greg Eisenberg. Und den zweiten, das Video ist auch noch ganz spannend von ihm da, wo er halt einfach das auch demonstriert und der eine hat sich da halt einen Haufen Skills erbaut für genau das, ja, sowas, betreibt das im Prinzip genauso ähnlich halt, ja. Nur was der macht ist, der geht ein bisschen einen anderen Weg und sagt halt, er bedient quasi, er lässt nur auf Basis von dem, was im Obsidian Vault steht, die AI-Dinge über ihn lernen und lesen, aber bei ihm darf die AI nichts im Vault bearbeiten. Ja, bei mir ist das eher eigentlich, geht's in beide Richtungen. Also die AI lernt über mich und meine Projekte und meine Aufgaben und so, aber sie bearbeitet das auch alles, indem ich halt dieses Input einfach verwende.
Ja, okay.
Genau.
Mhm. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja dann eher wieder mehr zum Joplin quasi, also ich habe es ja nicht aufgegeben, das Joplin, aber nehme halt jetzt wieder eher das her.
Mhm.
Und was ich aber da eigentlich auch ganz geil finde, das ist eigentlich der einzige MCP-Server, den ich jetzt installiert habe, ist, da gibt es eben fürs Joplin auch so einen MCP-Server.
Okay.
Und das Geile ist eigentlich dann schon so, was der gerade, wenn du jetzt einmal in Cloud Code jetzt mehr so, wie soll ich sagen, ich habe teilweise oft so Themen, wo ich einfach einmal eben mit Cloud Code so ein wenig brainstorme, was der, so wie konnte man das jetzt überhaupt machen, ja. Und die Erkenntnisse, die mag ich ja dann nicht einfach verwerfen, indem ich dann die Session verwirf oder ein Terminal dann zumache, ja. Sondern die mag ich halt ja auch irgendwo dann speichern. Und das Geile ist halt dann bei diesem Joplin MCP-Server, den ich da gefunden habe, ich kann es halt dann quasi als Notiz im Joplin halt dann ablegen.
Mhm.
Und durch das, dass es aber als Notiz im Joplin liegt, kannst du das genauso gut dann wieder, wenn du sozusagen wieder zu der, bei der Aufgabe vorbeikommst, natürlich wieder aus dem Joplin außer extrahieren, ja, und sozusagen wieder in den Kontext einwerfen, vom Cloud Code, und dann sozusagen wieder weitermachen. Weißt du, wie ich meine? Also, sowas wie, mehr oder weniger, du legst das Markdown-File mit dem aktuellen Stand jetzt nicht irgendwo in die Cloud-Verzeichnisse eine, ja, oder lass das ins Projekt eine generieren, sondern du pusht es halt Richtung Joplin sozusagen. So habe ich jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht, ja.
Ja, da, das ist genau das, also gestern habe ich dann, bin ich schon fast beim Einschlafen gewesen, dann habe ich mir genau in den Bett gelegt. Dann ist mir das durch den Kopf gegangen, weil das ist auch sowas, was das beschäftigt mich dann die ganze Zeit auch. Nämlich, was du jetzt angesprochen hast, irgendwie Jetzt stecken natürlich hinter diese Tools, die man da verwendet, dann gewisse AI-Modelle. Ja? Mhm. Und Opus und Sonnet, wie sie alle heißen, und GPT 5.2 und was weiß ich. Und jetzt führe ich quasi mit gewissen Modellen mehr so diese Diskussionen auf der Metaebene, so eben gerade das ist so, das habe ich bis jetzt meistens im ChatGPT halt gemacht, ja, dass ich da wirklich halt Chatform chatte mit dem Modell halt, ja, und irgendwie so Überlegungen durchführen und so. Und dann habe ich meine AI Coding Agents quasi wie ein Claude Code und ein Codex, die dann wirklich Aktionen und Tätigkeiten umsetzen. Und dann habe ich gestern einmal gefragt, quasi auch ein ChatGPT, wie ist denn das eigentlich? Sind gewisse Tools besser geeignet für die Diskussionen und gewisse für die Tätigkeiten? Oder kann ich quasi, weil ich will es ja vereinheitlichen und wie sind sie verteilt haben alles? Ja? Ich würde eigentlich gern mit einem Tool meine ganzen Sachen machen. Also damit ich dann auch sagen kann, so nach der Diskussion, jetzt setzen wir das um. Ja? Nachdem wir mal so einen riesen Plan ausgearbeitet haben gemeinsam. Ja? So muss ich immer irgendwie von OpenAI das Ergebnis noch irgendwie nach Codex transferieren oder nach Claude. Ja? Und dann sagt er aber schon, ja, die Modelle und die also eigentlich der System Prompt, ja, der irgendwie ja einbaut ist ins Claude Code und Codex, ja, der verhindert schon minimiert ein bisschen quasi, der ist halt getrimmt auf Coden, ja, oder auf Tätigkeiten, und du erhältst quasi andere Ergebnisse, wenn du in einem Text-Chat-Modell chattest quasi, obwohl dasselbe Modell dahinter liegt, ja, also beide verwenden jetzt, keine Ahnung, Claude Opus oder Claude Sonnet, dann kommt trotzdem irgendwie, ist das Ergebnis, wenn du einen Claude Code zu so einer allgemeinen Architekturfrage fragst, kommt was anderes aus, als wenn du jetzt im Claude Chat quasi mit dem gleichen Modell redest. Mhm. Ja? Und das ist was ich bisher auch noch nie so bedacht habe, aber was mir vielleicht unterbewusst oft aufgefallen ist oder so eher. Ja? Ja. Und eigentlich möchte ich ja da auch für das richtige, die richtige Aufgabe, das richtige Tool nehmen. Teilweise manche Leute treiben ja das so ins Extreme, dass sie sagen, sie nehmen für diese ersten Diskussionen ein teures, großes Modell mit mega Reasoning und Research, ja. Und wenn sie dann das Ergebnis dann am Ende haben, was haben wollen, oder wenn der das overplant hat quasi, dann übergeben sie den Plan einem billigeren Modell, der das dann nur noch umsetzt.
Ja.
Ja?
Ja, voll.
Was ich auch noch nie da habe eigentlich in der Art so. Ja. Ja?
Das ist zum Beispiel auch was, wenn wir zuerst geredet haben, das kannst du bei den Agents auch konfigurieren.
Ja,
das Modell sozusagen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, naja, okay, Sony ist zum Beispiel jetzt gut genug, das aktuellste Modell, ja. Mhm. Jetzt hast du irgendwie einen Agenten, der muss jetzt da nicht die mega komplexen Sachen lösen oder so. Dann reicht das halt, ja.
Ja.
Dann reicht da halt das günstigere Modell sozusagen.
Mhm. Mhm. Du hast ja beim Codex einmal das High, Middle und Low und so auch noch zur Auswahl, ja. Wie viel?
Ja, das haben sie, glaube ich, beim Opus auch eingeführt, oder? Haben sie da nicht, wie heißt das? Gibt's da nicht eher so Low, Medium, Max?
Genau, irgendwie so, ja.
Genau, wo ist das dann, ja.
Mhm. Aber das ist auch was, das switche ich dann auch wahrscheinlich oft zu wenig auf Basis der Tätigkeit jetzt gerade herum und dann, ja. Es ist ja schon, also, mir geht's ja zum Glück schon so, dass ich denke, okay, ich beschäftige mich jetzt gerade so viel mit dem Zeug, es ist halt ein riesen Themenfeld, du musst halt etwas, was du lernen musst, das ist halt auch nicht so, dass du halt deine Prompte gibst und dann bastelt er halt das so, wie es sei, halt, sondern man merkt sehr in der Diskussion da auch mit, wie wir so hin und her diskutieren, wie viel da eigentlich an Tiefe drinnen steckt, was man halt alles noch erst erlernen muss auch, an die Fähigkeit, wie man mit dem Zeug umgeht, ja.
Ja, voll. Und vor allem Dingen, die, wie wir es am Anfang auch schon gehört haben, die gehen halt auch selber in der Entwicklung an gescheiten Speed. Also, wie oft, dass ich da am Tag, was der so eine Session aufmache und dann siehst du immer gleich als ersten Output, okay, die Versionsnummer, ja, vom Cloud Code. das ist halt, die machen halt mehrere Rollouts einfach pro Tag, ja. Ja,
gefühlt sagt er mir jetzt Wochen. Mal, ich will es also, aufmachen wieder neu, du musst ein bisschen updaten, es gibt eine neue Version.
Dann kriege ich die ganze Zeit, was der ich habe, bei dem Reddit for Anthropic und so bin ich halt auch dabei, ja. Und da gibt's halt dann auch ständig irgendwelche Notifications und so, ja, jetzt haben wir wieder die Version ausgebracht, ja, da ist das und das und CLI ist neu und Compaction über API und was der Teufel, also das ist echt krass, ja. Ja,
Wahnsinn, ja.
Also wenn du wirklich einmal 2-3 Wochen, ja, nicht reinschaust, also eben jetzt eh, wie wir jetzt quasi nicht im Podcast gehabt haben, ja, was sie da halt alles da hat, das ist wirklich unglaublich. Ja. Die ganzen Mac Minis werden weggekauft. RAM ist wieder schon, keine Ahnung, 100% teilweise im Vorquartal.
Ja. Kein Ende in Sicht, ja. Es ist krass. Na. Ja, wenn wir da ein bisschen noch, jetzt müssen wir jetzt, ja, schon mal Stunde schon hinter uns.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja?
Zu dem Thema, genau. Ich habe nämlich irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo habe ich es von dir irgendwas gelesen, du hast quasi für einen Steuerberater da irgendwelche Rechnungen, Receipts zusammensuchen lassen.
Ach so, ja. Mhm. Also genau. Mhm. Ich habe das einmal kurz jetzt an der, also ich habe die Woche ein paar so Experimente gemacht mit Claude auch oder mit Codex halt, Dinge so ein bisschen zu automatisieren, einfach mal meine lästigen täglichen oder wöchentlichen oder regelmäßigen Tätigkeiten halt. Ja. Unter anderem verwenden wir Spendesk schon lang. Ja.
Ja.
Das ist so ein Tool, wo man quasi virtuelle Kreditkarten ausstellen kann für alle möglichen Zwecke. Und wir haben halt da alle möglichen SaaS-Subscriptions so weiter drüber laufen, eben für Atlassian, Jira und was man halt so zahlen muss monatlich halt in der Firma. Ja.
Mhm.
Und dann steht halt immer wieder die Aufgabe, ja, dann hast du wieder irgendein neues Tool und die stellen halt irgendwo wieder irgendeine Rechnung aus und dann fällt halt da dann für die Zahlung der Beleg. Ja. Mhm. Und,
ja,
und da muss ich den Beleg finden. Und das Spendesk bietet halt viele Möglichkeiten für den Beleg. Also das einfachste ist so das Optimale, wenn du, wenn dir der SaaS-Anbieter das Ding quasi per Mail schickt, ja, dann kannst du halt das auch einfach vorwarten an eine E-Mail-Adresse und dann wird von einem Bot quasi bei einer das automatisch erkannt, dass diese Mail-Rechnung da jetzt zu diesem Payment dazugehört. Und dann muss ich es nicht händisch hochladen. Ja?
Ja.
Und dann gibt's halt natürlich jetzt immer wieder das, jetzt war's jetzt so die Wochen, haben halt irgendwie 9 oder 10 Receipts gefällt vom letzten Monat, ja, wo er das halt nicht automatisch erkannt hat oder wo halt das noch nicht per Mail kommt und es gibt halt leider so dumme Tools, die halt das nicht per Mail einfach vorwarten oder schicken, ja, jetzt zum Beispiel im Moment die OpenAI ChatGPT monatliche Abrechnung oder auch die von, was ist da noch, was ich da hab, von Claude, glaube ich, von Tropic, die Survey, die muss ich immer händisch runterladen. Ja?
Ah, wirklich, okay.
Ja?
Okay.
Mhm. Und was war noch? Irgendwie ein paar Sachen, irgendwas ist mir abgegangen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, Claude, da habe ich jetzt einen Screenshot von meinem Tool daran, die 8 Belege gingen mir ab. Ja, habe auch einen Screenshot gemacht. Habe ihm das reingehauen und gesagt, die sammeln wir jetzt zusammen, bitte schau in meine Mails nach, via Google CLI, was ich installiert habe, ob eine von diesen Rechnungen oder mehrere da drinnen in meine Mails als Attachments drinnen hängen. So. Ja. Und dann hat er da mal reingeschaut und wenn er die quasi gefunden hat, hat er gesagt, ja, von die 8 finde ich von 2 wahrscheinlich sind da drinnen in den E-Mails. Ja, irgendwo in dem letzten Monat. Dann habe ich gesagt, passt, laden wir die runter und aus den Mails und dann laden wir die da hoch über Google Chrome Extension. Da habe ich quasi dann einfach die Seiten aufgebracht und er hat das dann über Google Chrome Extension dort hochgeladen. Ja.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, hey, und jetzt richtet mir bitte gleich in Gmail noch einen Filter, der das in Zukunft automatisch an diese E-Mail vorwartet. Da muss ich das nicht immer machen. Ja.
Mhm.
Dann hat er mir da zwar so Filter angelegt, die das in Zukunft automatisch da weiterleiten. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, so, und die restlichen Rechnungen, die suchen wir jetzt zusammen. Dann hat er sie automatisch über Google Chrome halt bei OpenAI ist er hingegangen, dann muss ich halt natürlich mich anmelden dort mit OnePassword und so, aber sobald ich dort mal angemeldet bin, hat er halt selber durchnavigiert durchs UI und hat die Rechnung runtergeladen und dort hochgeladen.
Ja, genau.
Ja?
Genau, das war nämlich genau mein Punkt dann, auf den ich raus wollte. Aha, da bin ich nämlich dann auch immer hängen geblieben sozusagen bei diese Geschichten da,
ja.
mit diese blöden Logins.
Ja, ja.
Dann liegt halt die Rechnung irgendwo in irgendeinem Bereich drin.
Ja.
Den er aber meistens dann nicht witzigerweise findet.
Den findet er, ja. Den findet er.
Ja, voll.
Ja. Mhm.
Haben meistens vielleicht mehrere Rechnungen untereinander, was der und die aktuellste ist halt dann die vom aktuellen Monat oder halt Vormonat.
Genau, aber das checkt er, ja.
Mhm. Okay.
Ja.
Okay.
Und so Dinge, weißt du, oder, dann habe ich einen anderen Ding gehabt, dem auch so, Support Cases. Die Kollegin schreibt mir im Support an, immer wenn es um irgendwelche Mails geht, die es nicht zugestellt werden, dann bin ich der Ansprechpartner, weil ich das Mailing implementiert habe und so und da auch verwalt und so infrastrukturmäßig. Und jetzt haben wir ein paar Mal Probleme gehabt, dass irgendwo AWS da irgendwie die Mails nicht zugestellt hat oder so, oder dass die bounced sind oder whatever. Ja. Und dann hat es ihm da mir geschildert, der Kunde sagt halt, er hat da und da jetzt bei dem keine Mails gekriegt. Da geht es darum, dass so, wenn du in Timer Urlaubsanträge machst und so, dann kriegt die Vorgesetzten von dir eine Mail, dass die den freigeben müssen und so weiter. Ja. Und ich habe dann das, was mir die Kollegin über Slack geschrieben hat, einfach im Cloud eingepastet und gesagt, hey, und dann dazu gesagt, also ein Screenshot, wo drinnen ist, von dem Kunden, der halt sagt, er kriegt die Mail nicht und was er halt gemacht hat so quasi und dann hat er gesagt, verifizieren wir, weil das ist kein technisches Problem meiner Meinung nach jetzt von der Mail-Infrastruktur, sondern es geht einfach darum, ich hätte jetzt im Code reinschauen müssen und nachvollziehen müssen, sollte der Kunde in diesem Use Case überhaupt eine Mail kriegen? Ja, sprich, er ist Admin oder Abteilungsleiter oder Mitarbeiter und gewisse Mails kriegst halt nur als Abteilungsleiter und gewisse nur als Admin und gewisse kriegt halt der Mitarbeiter auch und so weiter halt. Und ich habe aber das jetzt nicht im Kopf gehabt, was der, wie das genau von der Logik implementiert ist. Ja? Und dann hat es halt 5 Minuten gedauert, dann sagt Claude zu mir, schau her, in Java-File sowieso, Mailing irgendwas, da, ist es so implementiert, dass in dem Falle, wenn der Admin sich selber den Urlaub freigibt, dann nur er die Mail kriegt. Und nicht die anderen auch. Ja? Dann sage ich, hey, okay, passt, dann formulieren wir das bitte so, dass ich das dem Kunden im Support ohne Technik-Know-how und irgendwie einfach erklären kann, warum das so ist und korrekt ist. Ja, da hast, zack. Ja? Und dann hat das halt 5 Zeilen Text, was ich dem Kunden zurückschicken kann, wo ich sonst da wahrscheinlich 20 Minuten im Code herumgestöbert hätte oder eine halbe Stunde.
Ja, ist schon viel praktischer.
Voll.
Wir haben es auch neulich für so Dokumentationsgeschichte in Wirklichkeit genutzt. Ja, da haben wir so einen Code-Teil, wo wir gesagt haben, ja, boah, da müssen wir selber jedes Mal nachschauen, wie genau das jetzt funktioniert. Gell? Das kann so nicht sein. Das müssen wir jetzt wirklich einmal im Java-Doc quasi im Code wirklich auch dazu dokumentieren, oder auch wenn es viel ist, ja, egal. Aber dann liest man sich halt auch mit das durch und dann, ja, genau, bist du halt viel schneller gedanklich gleich wieder drin. Ja, genau. Und ja, das ist halt echt krass, weil ich meine, das ist halt, da ist jetzt nicht um viele Dateien gegangen, jetzt konkret bei der Aufgabe. Das läuft halt dann 2 Minuten und dann ist das fertig, gell? Wo immer ich denke, ja, ich hätte mich da selber hinsetzen müssen, sage ich mal, mindestens eine halbe Stunde. Ja, und das zusammenschreiben. Und wir haben es dann sogar nur so gemacht, er hat quasi dann das erste Mal ein Markdown-File gemacht und hat dann Sequenzdiagramme und was der Teufel und eigentlich voll over the top, ja. Also ich habe dann eigentlich viel wieder weggelöscht. Genau muss es jetzt auch nicht sein, ja. Aber andererseits, da hat man dann auch wieder gesehen, dass eigentlich diese Arbeit in so Codebasen, gell, für diese Modelle ist eigentlich voll die dankbare Geschichte, ja, weil du hast halt einfach deine Regeln, du hast deine Syntax und der kann dir das halt bis ins Detail beschreiben und rausfinden, was da halt passiert. Und natürlich dann auch logischerweise gut dokumentieren.
Genau.
Voll. Und dann haben wir einfach als letzten Schritt gesagt, so, schau her, da ist die Markdown-Datei mit der Doku, bitte überführ das in eine Java-Doc, auch von der Formatierung etc. Ja. Bumm, zack, das Sache von, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Ja.
Und das war's. Das ist jetzt der Punkt, der auf deiner Liste der Dokumentation mit Cloud-Code generiert.
Ja, genau. Ja.
Der überspitzt formuliert, die nächste Frage, die sich mir dann sofort stellt, brauche ich das überhaupt noch? Weil muss ich den Code jemals noch lesen? Brauche ich, weil er braucht es ja auch nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt. Ja, genau.
Aber cool, dass man es einfach geht.
Ich meine, er hat es halt dann zumindest da im Kontext gleich wieder.
Ja.
Also das nächste Mal, wenn er sich das File einholt, hat er das halt auch noch gleich mit und spart sich die Arbeit. Genau. Aber ja, es haben wir neulich einmal einen Podcast gehört, da hat es jetzt irgend so ein Modell gegeben, was relativ performant implementiert war. Egal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das geheißen hat. Auf jeden Fall, da war es halt dann auch so, dass die halt gesagt haben, das war so krass, wie sie das ausprobiert haben, weil halt dann einfach auch die, das war halt so schnell, was halt, dass die Antwort quasi gleich sofort, nachdem du quasi mit Enter deinen Prompt abgegeben hast, war die Antwort halt dann da. Und da haben wir gedacht, ja, das war eigentlich auch nur mal ein krasser Schritt jetzt bei einem Cloud Code oder so, ja. Weil jetzt sitzt du halt wirklich teilweise oft lang da und dann tut er halt da warten, thinking und was weiß ich
und
was.
Lesen und anschauen und da, ja.
Genau, aber stell dir mal vor, wenn das nur schneller geht, dann. Wahnsinn. Das ist ja halt nur viel härter, ja. Also, oder wenn es einfach, dir das CLI-Tool, weißt du, kann es brauchst, dann nicht in 5 Minuten generierst, sondern halt einfach
on the fly.
Mehr oder weniger instant, ja.
Ja.
Das ist halt dann schon.
Ja, und das Arg ist, da werden wir hinkommen, weißt du?
Ja, voll.
Also, gehen wir ein bisschen ins, in die Metaebene.
Ja.
Die anderen Themen, die wir da eher noch haben, passen da eher gut dazu. Aber, also, ich finde, das auch bei der Freakshow haben sie ja jetzt, so Arg, muss man auch sagen, jetzt haben wir innerhalb von 2 Episoden von uns, innerhalb die 3 Wochen hat es 2 Freakshow-Episoden gegeben.
Ja, stimmt.
Ja. Die letzte haben sie auch über den Peter kurz einmal geredet, da habe ich dann einen Kommentar hinterlassen, dass ich es ein bisschen arg gefunden habe, wie sie über das geredet haben. Mhm. In der letzten, da habe ich auch wieder reingekocht, haben sie dann ein bisschen zurückgerudert auch. Ja.
Ja, da haben sie sich, glaube ich, auch nicht wirklich beschäftigt damit, oder nicht, so richtig.
Gar nicht.
Ja.
Das habe ich ein bisschen schlimm gefunden, dass sie es einfach so halt nebenbei so abwertend dann gleich behandelt haben. Aber ein bisschen fühlt man das schon so beim Ralf auch und vielleicht beim Tim auch. Der Tim sagt halt, okay, Coding ist sein Hobby. Ja, war's oft, war's immer. Und der Ralf tut's halt auch gern so als Hobby. Und ich sag ja, hab auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe halt einfach das, mit dem Computer Dinge machen und bauen, das ist mein Hobby gewesen, immer schon lang, seit ich 9 Jahre alt bin, so quasi. Und jetzt ist es halt meine Arbeit und mein Hobby, ja. Aber ich bin jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, da muss man ein bisschen, wie sagt man denn da, einen Vergleich finden zur Realität. Ich bin jetzt ja nicht so der, dem das Tippen der Zeile Code so extrem, das ist, was ich so extrem gern tue. Ja?
Mhm.
Also, keine Ahnung, ich bin nicht der Tischler, dem das Sageln oder das Schleifen oder das Feilen so viel Spaß macht, sondern das Ergebnis, was rauskommt, ist mir das Entscheidende, was ich cool finde.
Mhm.
Ja? Ich will gern mit Code, mit Software, das Problem lösen oder das Ding bauen, was dieses und jenes tut. Ja, mir geht's um den gesamten Prozess natürlich, dieses Ausdenken und die Idee haben und so konnte das funktionieren und das konnte es machen und da, das gehört alles dazu. Aber die einzelne Zeile Code auf die perfekteste, schönste Weise dann zu haben und zu schreiben, ja, natürlich ist es auch oft cool gewesen, wenn du sagst, so, jetzt schaut der Code auch richtig schön aus und er ist minimal und tut das, was er tun soll, ja, und besser kannst du nicht mehr schreiben, hat man auch sicherlich oft einen Taug und einen Spaß gemacht und befriedigt, sage ich mal. Aber das Hauptding, wenn ich jetzt so ein bisschen in mich reinschaue oder irgendwie meine Gefühle da so beobachte, ich habe jetzt kein Problem damit, dass dieser Part des Schreibens der einzelnen Zeilen quasi mir abgenommen wird. Ja, es tut mir nicht weh. Es gibt sicher Leute, denen das weh tut oder denen das ein bisschen jetzt Angst macht, dass das wegfällt irgendwie. Ja. Aber mir taugt halt einfach, dass ich schneller zum Ziel komme und schneller das Ergebnis eigentlich habe, dass ich ein Programm habe, was das tut, was ich eigentlich will.
Ja?
Ja.
Ja, voll.
Weiß nicht, wie geht's dir da? Ich meine, du bist natürlich, hast aber schon noch ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt dann so, ich habe auch bei uns im Team Leute, die da anders ticken oder was, aber du bist schon eher immer von meiner Sicht jetzt, was ich die so kenne, vom Zusammenarbeiten und so auch, einer sicherlich gewesen, der noch einen perfekteren Code geschrieben hat als wie ich oder so. Ja? Oder der mehr in das eine gesteckt hat, und dass das Ding dann wirklich so gut wie möglich implementiert war.
Mhm.
Ja?
Ja.
Mir ist eher eben immer um das gegangen, ich will das Ergebnis haben oder ich will das lösen, das Problem. Ja?
Voll. Mhm.
Und
ja, genau, aber mir kommt es, glaube ich, auch nicht so sehr jetzt auf das Code-Schreiben jetzt an sich drauf an oder welche Features man da jetzt irgendwie jetzt dann von der jeweiligen Programmiersprache dann benutzt, ja. Mhm. Weil ich denke mir, was so ein Code, der dann auch in Richtung, wo man einfach dann schon ein bisschen weiterdenkt, also Richtung Performance-Optimierung und so und wie wird das in Production sein oder wo man sich dann halt ein bisschen auch überlegen muss, okay, es funktioniert halt jetzt mit 2 Benutzern lokal, ja, wie schaut es aber aus halt mit 10.000 und so, ja. Ich meine, sowas ist ja, so Überlegungen sind ja relativ unabhängig davon, ob ich es jetzt in Java, C-Sharp oder halt in irgendeiner Programmiersprache implementiere, weil das muss ich mir ja trotzdem überlegen, ja. Mhm. Also, ich weiß nicht, also in dem Sinne, glaube ich, bin ich da auch eher so wie du, dass ich sage, ja, kommt für mich dann auch eher auf das Endresultat davon. Und ich glaube auch, ich meine, da gibt's ja, du hast mir einmal diesen Podcast, wie heißt der Pragmatic Engineer, glaube ich?
Ja.
Pragmatic Engineer. Genau, empfohlen. Und da war neulich, weiß nicht, ob du es gehört hast, der André Breslav. Das war einer der Mitbegründer von Kotlin. Und das ist ganz interessant, weil der hat erzählt, dass er jetzt aktuell, der ist jetzt nicht mehr dabei bei der Kotlin-Entwicklung, aber der entwickelt jetzt gerade an einer neuen, unter Anführungszeichen, Programmiersprache, ja, wo er sagt, ja, das ist so quasi die AI-Language, ja, wo du quasi eigentlich, so wie in der Prompt, halt nur mehr in Prosa programmierst, ja, aber halt in einer strukturierten Prosa-Form.
Mhm. Okay, ja. Also ich gar nicht mitkriegen.
Codespeak nennt er das, ja. Codespeak, ja. Genau. Und ich glaube, das ist noch relativ in den Anfängen, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, können die da ja jetzt einmal quasi nur so, zumindest die Beispiele sind immer nur so von Prosa, also von Codespeak auf Python, was da so generieren, ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es halt darum, dass man halt da so, ja, einfach ein bisschen einen, nur ein bisschen strukturierteren Weg halt hat, wie man halt, ja, einfach Programmfunktionalität oder halt Features halt deklarieren kann. Mhm. Ja. Mhm. Und vielleicht wird es am Ende des Tages eh auf sowas auszuführen bei Programmierern, ja. Dass du halt, ja, eh wie wir schon, glaube ich, voriges Mal geredet haben, dass es halt dann gar nicht mehr so interessant ist, ist das jetzt in Java, ist das jetzt in C-Sharp, egal, ja, mehr oder weniger.
Ja.
Es geht eher darum, okay, wie gut und exakt kannst du eben die Features beschreiben oder die Bugfixes beschreiben oder die Erweiterungen beschreiben, die du halt da brauchst, ja. Und die bewerben halt auch viel damit, gell, mit diesem Shrink-Faktor, weil er halt sagt, ja, schaut's her, Features, die halt über Codespeak zum Beispiel definiert sind, ja, also in diesem Format, mit dem sie da gekommen sind, die sind halt teilweise ums 100-fache natürlich dann kleiner von der Beschreibung her, als wie dann natürlich der Code, der quasi außergeneriert wird.
Mhm. Was wiederum für die Agents leichter zum Aufleben ist quasi.
Ja, genau. Und auch für die Menschen im Endeffekt, ja, wenn man sich das da durchliest natürlich. Mhm, ja. Mhm. Als wie, wenn du halt da einfach einen fetten Python-Code hast. Ja.
Krass, ja.
Also interessanter Ansatz, haben wir dann gedacht.
Ja. Muss ich mir auch anhauchen. Ja. Ich bin jetzt vor kurzem auf diesen Pragmatic Engineer gekommen, weil da eben der Peter auch zu Gast war. Ja.
Ah, okay.
Der hat ja da am 28. gesehen, das ist The Creator of Claude, war das eben die Episode, die haben wir angehaucht. Dann war der Grady Booch dort, was auch voll spannend war. Ja. Und jetzt sehe ich gerade, nach dem Kotlin Created, den habe ich nicht gehört, ist der Michel Hajimoto dort gewesen, der das Ghost jetzt gebaut hat und das habe ich auch noch nicht gehört. Also finde ich voll spannend. Voll ein geiler Podcast, ja. Muss ich echt wieder da weiter.
Und vor allem Dingen auch alle, der Hajimoto und logischerweise dann auch der Breslav da, haben natürlich auch voll dieses ganze AI-Thema halt am Schirm. Ne?
Ja, klar. Ja.
Weil
ja.
Der Hajimoto sagt halt, ja, boah, hey, bei Kosti, das ist halt, ich meine, der tut anscheinend auch, ich meine, muss der mal auch, aber der tut halt dann auch aktuell halt auch anscheinend immer mit AI, mit irgendeinem AI-Agent im Hintergrund halt auch coden. Mhm. Ja. Er sagt, da muss quasi immer einer laufen.
Ja.
Also wenn er codet, dann muss der halt gerade reviewen oder halt umgekehrt, so in die Richtung. Aber er sagt halt, in die Open-Source-Projekte, wie mit dem Ghosty und so, sehen sie da schon viel die Herausforderungen.
Klar.
Und ich glaube, das war zum Beispiel beim Log4j-Projekt, war das jetzt auch wieder in die Fachmedien quasi drinnen, dass die halt alle schon ein bisschen stöhnen unter diese ganzen Agent-generierten Pull-Requests, die halt da daherkommen, wo sie jetzt sagen, ja, pff, das wo auch der Hashimoto da sagt, ja, ja, die haben jetzt quasi so eine Vorschrift gemacht, quasi bei einem im Open Source Projekt, dass, ja, er schaut sich halt das teilweise einfach gar nicht an, ja, wenn das bestimmten Kriterien einfach nicht, nicht erfüllt, ja, ja, dann schließt er die einfach gleich wieder, weil er sagt, das kostet uns so viel Zeit einfach.
Ja. Ja. Er hat irgendwie so ein Bewertungssystem, ein Trust-based irgendwas baut, irgendwie für Menschen quasi, die er dann da vertraut oder so weiter. Die können sich gegenseitig halt aufvoten oder was. So ähnlich wie bei Stack Overflow, weißt du?
Ja, genau. Da hat er zu Zeitpunkt der Aufnahme vom Podcast gesagt, ja, da hat er jetzt gerade noch ein MR offen, wo er quasi eben das vorschlägt.
Ja.
Weil sie eben dann wollen, dass sozusagen, wann das jetzt von wem kommt, der wiederum getrustet ist, genau, dann schauen sie sich an.
Genau.
Wann da aber Scheiße passiert, dann wird quasi auch derjenige, der sozusagen den Trust ausgesprochen hat, halt auch ausgeschlossen vom, vom Projekt.
Ja, das finde ich spannend, dass sie sich da so was überlegen jetzt gerade für die Open Source Projekte, weil die, die haben halt wirklich da gerade heftig zum Kämpfen,
Voll. Nein, aber geiler Podcast, der hat jetzt wirklich ziemlich gute Lag gehabt, ja.
Ja, ich muss jetzt gleich wieder weitermachen, da die habe ich noch nicht gekocht, die zwei,
Ein bisschen schade, weil sie ein bisschen lang sind. Also es sind wirklich immer so zwei Stunden oder irgendwie so. Zumindest da die letzten, da ist ein paar oder beide, waren nicht gar so lang, aber na, aber coole Sache, ja.
Okay, was ich gerne noch eben, weil es noch zum Hauptthema von heute passt, unterbringen wollte, nur kurz, weil du das auch reingekaut hast, eben, es ist natürlich dann auch als in der Softwarebranche tätige Personen beschäftigen an mich zum Beispiel jetzt schon das, auch die Auswirkungen, wie es mit unserem ganzen Markt und so weiter weitergeht, auch als jetzt SaaS-Business und so weiter, ja, du hast ja das reingepostet, diese verschiedenen Sachen von wegen AI-Tools lassen die Börsen abstürzen.
Ja, genau. Also eigentlich sehr oft diese ganzen Entrophic-Ankündigungen. Ganz aber
genau,
nicht nur.
Genau.
Also, aber nicht nur.
Ständig gibt es irgendein neues Feature von Entropic und irgendein Segment im Markt reagiert halt drauf. Also zuerst haben sie irgendwelche, da habe ich dann so einen geilen Tweet gefunden, den muss ich jetzt dann noch verlinken, ich glaube, das war eh der da, ja genau. Da hat einer so eine Entropic-Hitlist quasi gemacht, ja. Der das schön so zusammenfasst auch und der hat so eine zukünftige Target-Listen auch noch dazu gepackt. Also wie es Cowork halt ausgebracht haben im Februar, hat es halt dieses SaaS-Pokalypse gegeben halt, weißt du, wo halt Team und Intu und was ich, wo halt einfach auf einen Tag 285 Milliarden Dollar vom Markt gewiped worden sind, sozusagen, ja. Dann haben sie eben das Agent-Teams und Vibe-Working, gell, dann, da hat es Broad-Software halt voll Gastro von IGV, dann haben sie das Code-Security ausgebracht, ein paar Tage später, ja, wo es dann die ganzen Cyber-Security-Firmen auf einmal alle geballert hat, ja, also Okta und wie heißt die CAWD, was ist das für Firma, die CrowdStrike, genau, und dann haben sie vier Tage später haben sie ausgegeben, dass quasi, oder gesagt irgendwo ein Statement, dass die Cloud Code jetzt voll gut Cobol verstehen kann und Cobol warten kann. Dann hat IBM den schlimmsten Börsentag seit 2000 gehabt, ja, und hat 13% in einem Tag aufgehauen, ja, und 27% im gesamten Februar, ja.
Ja, das ist
also Wahnsinn, was er da tut, ja.
Ja.
Und das zieht sich jetzt so da rein auch, weißt du, ich heiße da rechts drin. Jetzt haben sie gerade, das hat sich sogar schon wieder, glaube ich, der nächste Punkt hat sich auch schon wieder gerade gesagt, Legal, weißt du, Contract Intelligence, das ganze Lawyer-Zeug, ist das nächste, was da jetzt voll angegangen, dann Financial Analysis, Research, gell, also Buchhaltung, Accounting, Tax, ja, IT-Services, Consulting, das sind auch wir dabei, weißt du, also das fährt halt voll durch alle Branchen durch, ja.
Ja.
Er redet da nur von Healthcare IT und Administration, Contact Centers, was der E-Mailing, Ticketing, Voice Chats, bla bla bla. Ja. Und das immer nur mit einer Feature-Erweiterung von einem Tool, von einer Firma.
Ja, voll krass. Ja, ja. Und ich glaube, dass da einfach generell die Börse derzeit ein wenig, wie soll man sagen, auch halt nervös ist, ja,
klar.
Weil die halt auch nicht so richtig einschätzen können, okay, was heißt das, was denn? Und dann hast du jetzt, glaube ich, jetzt die Wochen, von wem irgendeine große Firma hat halt angekündigt, dass sie quasi 40% der Belegschaft
Block.
Genau.
Die Firma vom Jack Dorsey, oder? Der ehemalige Twitter-Gründer.
Genau. Ja, genau. Ja. Genau, weil sie es halt mit KI ersetzen, ja, ja, dann werden sie halt auch wieder alle nervös, ja.
Ja. Nein, der hat wirklich gesagt, sie entlassen von einer 10.000 Leute 4.000. Ja.
Ja, genau. Ja. 40% einfach entlassen.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja.
Krass.
Ja. Ich meine, ja.
Ja. Ich meine, die Kinder sind da einer. Ja. Von dem
angekriegt. Es ist halt auch wirklich schwierig halt zum Einschätzen, gell? Weil zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, du brauchst auf jeden Fall nur jetzt in der Softwareentwicklung, weil da kann ich es halt jetzt wirklich beurteilen, halt, also, dass es nur irgendwie ein Tool hast, ja, was dir das generiert, reicht halt nur lang nicht aus, im Endeffekt, ja. Also, wie wir geredet haben, ja, du musst ja auch ganz genau wissen, in was für Richtung willst, teilweise, ja. Oder wenn ich mir so überlege, was jetzt zum Beispiel meine Aufgaben so sind, das konntest du halt quasi, glaube ich, nicht wirklich, also nur unter, wenn es wirklich, wirklich magst, halt jetzt mit zum Beispiel einem Cloud Code oder irgendwie sowas halt ersetzen, ja. Also ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwelche Releases machen, ja, oder Deployments machen, ja. Also magst dann quasi keinen mehr in der Firma haben, der das machen kann, ja. Also sitzt dann, keine Ahnung, wer macht das dann, ja.
Ja,
also macht das dann Marketing oder so, dass quasi auf einen Button klicken, was ist, also ich sag nur, es gibt halt nur viel, viel mehr Tasks da rundherum in den ganzen Software Engineering, als wie rein nur das Code generieren.
Ja.
Und ich glaube, was vielleicht, keine Ahnung, ist das ein Problem oder nicht oder so, aber was halt irgendwie auch oft zu kurz kommt, ist halt einfach auch ich bin mir nicht sicher, wie innovationskräftig das sozusagen so Agenten halt dann sind. Weißt? Ich meine, die generieren dir das halt quasi straight forward runter.
Ja.
Und was du jetzt sagst, ja, du magst halt ein Notiztool haben mit Tasks oder so, dann schaut das halt im Grunde so aus wie jedes andere auch.
Ja, ja.
Da wirst du halt, ja. Weißt, da wirst, weiß ich nicht, ob das dann technisch möglich, also oder ob das von diesen AI-Ding her, Technologien her möglich ist, aber keine Ahnung, wie so irgendwas so richtig was Innovatives oder so, ja, müsste im Grunde, glaube ich, schon wieder irgendein Mensch dahinter stecken, der dann auch wieder genau weiß und sich denkt so, pass auf, wir machen jetzt aber ein Task-System oder ein Notizsystem, ist ja wurscht, das schaut halt nicht aus wie die anderen aus dem und den und den Gründen.
Ja. Ja. Also ich denke halt, und das hat man ja jetzt schon oft in der letzten Zeit gelesen und so weiter, auch bei der Wahl der Perspektive für die Zukunft und so weiter, weil du jetzt das, was du angesprochen hast, glaube ich, ist ganz wichtiger Punkt, ist dieses Kreative halt. Ja. Viele Leute sagen jetzt schon lange, ja, die Kinder, die in der Schule gehen, die sollen viel mehr beigebracht werden, kreativ zu sein. Ja, nicht nur Mathematik rechnen lernen und was ich so früher seit, unser Schulsystem ist ja auch ausgerichtet auf komplett anderes Zeitalter eigentlich sozusagen, ja,
ja.
Und die Leute, die kreativ sind, ja, die kriegen eben mit diesen Tools noch mehr Tools an die Hand, die können noch mehr eine Kreativität noch geiler, schneller, besser umsetzen, ja. Leute, die nicht kreativ sind und nur Tätigkeiten machen, die unkreativ sind, weil sie es auftragen kriegen und abarbeiten, die können leicht ersetzt werden. Ja, also wenn du jetzt, und das ist eigentlich auch ein Unterschied, ob ich in einer kleinen Firma bin, ja, wo ich, keine Ahnung, 10 Leute bin, 20 Leute bin, und da hat jeder, da gibt's einen oder zwei im Marketing und einen im Support oder zwei oder so, ja, und die kannst du jetzt nicht ablösen durch so ein Tool, ja. Aber wenn ich in einer Firma bin mit 180.000 Mitarbeitern, ja, VW-Konzern, whatever, BMW, Mercedes, ja, und da hucken, keine Ahnung, da hucken 30.000 Leute im Büro und dann Excel-Listen machen.
Ja. Ja,
um 100.000 Euro im Jahr werden die Kinder gezahlt für das. Das Excel machen und PowerPoints. Ja? Unkreativ. Nur Zahlen und umschuckeln. Ja?
Ja.
Die, da wird es viel fressen. Das kann ich schon sagen. Ja? Also, nur, dass du jetzt quasi irgendwie die Zahlen jonglierst und so. Ja? Und irgendwelche Pläne im Excel und PowerPoint schmiedest und so Präsentationen und so Meetings machst. Ja? Das wird's nicht mehr so auf Dauer so lang spüren.
Ja, voll. Ja? Und das hast du eigentlich fast in jeder Firma, gell? So Jobs, wo du denkst, so, ja. kann man schon wen hinsetzen für das, aber
genau.
Braucht man das jetzt wirklich?
Gerade in sehr großen Firmen hast du halt da wirklich viel hucken.
Ja, ja? Ich glaube, dass das auch voll, also man sieht es ja jetzt schon zum Beispiel so in dem ganzen Marketingbereich und so, ja. Mhm. Wo du halt früher, keine Ahnung, für irgendwelche Werbeclips halt da ein mega Budget braucht hast, ja. Können sie die das halt jetzt im Zweifel KI generieren lassen, ja.
Ja.
Oder wo du halt früher irgendwie eine fette Agentur braucht hast, damit du halt deine Homepage irgendwie mit runden Ecken macht oder irgendwie so.
Ja.
Da kannst du halt jetzt tatsächlich wahrscheinlich wirklich so ein Agent-Team einmal drüber laufen lassen, ja. Und von mir aus für die, ja, ganz kreativen Sachen nehmen wir dann nur irgendwelchen Externen da dazu, weißt?
Zum Beispiel, ja.
So, oder,
ja. Keine oder Ahnung, wenn ich eine Vertriebsabteilung mit 20 Mitarbeitern habe, ja, dann kann ich das schon so weit optimieren und verbessern und automatisieren, dass ich da 7 Leute weniger brauche vielleicht.
Ja, oder der ganze Support-Bereich ist natürlich ein Megathema.
Wenn du da 20, also da 30 Leute hucken hast, weißt du, und du kannst da mit AI Dinge verbessern, ja, dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, den du weniger brauchst. Das kann man schon vorstellen.
Ja, voll.
Und bei Entwicklern genauso, weißt du, es gibt natürlich Entwicklungsabteilungen, ja, da sind unkreative Programmierer drinnen, die Dinge umsetzen, die einer andere vorgeben, so Schritt für Schritt oder ganz haarscharf definiert sind, ja. Die Leute müssen sich schon Gedanken machen.
Ja.
Ja, und dann gibt's halt Leute, die kreativ wichtig gut sind, die gute Ideen haben, die mit den Tools noch besser sind dann. Ja?
Ja. Ja, oder der Durchsatz wird halt einfach mehr
mit den Tools. Mehr, ja.
Dass man sagt, okay, jetzt haben wir halt einmal die Chance, dass man zum Beispiel jetzt mit, keine Ahnung, mit den Product-Leute wirkliche Prototypen, die man vielleicht wirklich durchklicken kann.
Ja.
Haben wir ja mal, glaube ich, das eine Tool da, der Bilder oder wie hat der geheißen? Egal, haben wir ja mal drinnen gehabt, ja, wo du im Grunde nur mal so Figma-Designs einwirfst und dann hast du jetzt so einen klickbaren.
Lovable hat es da gegeben auch und wir nutzen
auch. Oder Lovable, ja, genau. Ja, genau. Oder
das geht auch voll gut mit dem Google AI-Studio mittlerweile, ja.
So Prototypen bauen. Ja, sowas, genau, aber das ist ja was, ne, wo man halt früher irgendwie so Ressourcen aus Dev abziehen hätte müssen.
Mhm.
So musste halt ein Entwickler hier sitzen, der das irgendwie für Product dann entwickelt und hat eigentlich eh keine Zeit und gefreut tut es irgendwie auch keinen so richtig, ja.
Mhm.
Für sowas, ja, sowas, da hast du jetzt eigentlich wirklich einen Mehrwert,
genau.
Weil das kostet halt jetzt, keine Ahnung, 100 Euro dann im Monat, ja. Für irgendeine Subscription oder für irgendein API-Key.
Aber du brauchst halt überall Leute, gell, die, also egal in welchem Bereich sie normal jetzt vorher waren, die ein bisschen aus einer Komfortzone rauszukommen. Also weil zum Beispiel der Entwickler sie dann vielleicht eben auch hinhuckt mit so einem Tool, ein bisschen UI-Design macht oder Prototypen baut oder eben der aus dem Product oder so auch jemand, wer in Richtung Development baut und gleich mal einen Prototypen erstellt oder gemeinsam einen Entwickler. Weißt du? Das verfließen ein bisschen diese Grenzen.
Hm.
Ja? Und nur, dass jetzt quasi einer eben so weiter so seine Tasks aus dem Jira oberarbeitet, die genau spezifiziert sind schon mit UI-Design und alles, ja, das ändert sich alles ein bisschen.
Naja, voll.
Ja?
Ja, voll. Ja, ey, wie du sagst, das sind genau so, ja, irgendwo ein wenig so stupide Tasks, ja, die man jetzt in Wirklichkeit auslagern kann, ja.
Ja.
Oder wo du eigentlich gar keinen mehr brauchst, ja.
Ja.
Was man ja oft gedacht hat, was der aus so Besprechungen dann irgendwie irgendwelche Jira-Tickets ausschreiben oder so, ja.
Mhm.
Wurscht, wirst du nicht mehr brauchen einfach in Zukunft, ja. Das wird halt, wirst du einfach automatisch machen können, ja, aus dem Transkript, aus der Besprechung außer.
Ja. Genau, also das ist jetzt auch, muss ich sagen, wir haben jetzt ein paar Mal schon in Meetings den Gemini, wir haben ja was, der Google Meet so stark gemeint, also da das Gemini Note-Taking und so und Summarizing und alles, das funktioniert auch jetzt schon voll gut, ja, da fallen super Transkripts raus, ja, und diese Transkripts dann nochmal in irgendeine andere eingestopft und gesagt, brich mir da das aber in eine gescheite Spezifikation und mehrere Tickets und bla bla, das geht ja voll geil schon. Ja,
ja voll.
Dann ein bisschen nachdiskutiert und so, was der.
Ja, aber das sind halt jetzt auch, gelinde gesagt, keine hochwissenschaftlichen Tätigkeiten, ne? Dass ich da jetzt quasi bei einer Besprechung einfach da mitschreibe und halt dann ins Jira reingehe und das von den Besprechungsnotizen reinkopiere.
Mhm.
Ja, so. Mhm. Also so Tasks, klar, das wird.
Aber wird auf der anderen Seite am Ende nur zu sagen, jetzt sind, wir müssen ein bisschen zum Schluss kommen, sonst.
Okay. Ja,
so aber. Gefühlt trotzdem, die Load oder die Tätigkeitenmenge wird jetzt noch nicht weniger. Also eher im Gegenteil, ich merke durch dieses viele Verwenden dieser Tools jetzt auch, erstens natürlich, weil ich irgendwie geflasht und gehypt bin und mir das taugt und weil ich, dann fällt mir das ein, das ein, das und dann mache ich aber eigentlich teilweise 3, 4, 5 Sachen parallel, Ja, weil während der eine Agent das macht, denke ich gerade schon wieder das nächste nach und fange da schon wieder einen Chat mit der Infrastruktur für das und das an. Dann mache ich noch in dem Projekt was anderes, was da auch schon lange ansteht und bla bla. Du switcht mehr hin und her, du musst mehr im und du tust mehr Dinge parallel und du musst immer wieder Kontext switchen und die Load wird größer, dadurch am Abend bin ich, merke, dass ich intensiver belastet war.
Ja.
Schon mehr weitergebracht habe, mehr tun habe und so, aber ist nicht so, dass ich dann irgendwie halt statt 8 Stunden nur 6 Stunden arbeite.
Ja, stimmt. Ja.
Also dem ändert sich noch nichts.
Ja, die Technologie hat uns jetzt nicht, das braucht, dass wir weniger Arbeit
hätten. Es ist natürlich in Zukunft, weiß ich nicht, was das bringt, wie der Elon immer sagt, von Abundance quasi, die da eine Überflussgesellschaft, die noch ärger werden wird, weil quasi alles die Roboter und die AI für uns tut und wir gar nichts mehr machen müssen, so quasi. Ja, da sind wir noch nicht.
Nein. Und ich glaube, in dem, das, genau, das spielt also ein bisschen jetzt eine in das, was wir zuerst da diskutiert haben, so, ja, weiß ich nicht, wie schaut halt der Beruf irgendwann einmal aus, ja. Ich meine, wir haben, es gibt ja quasi, also ich kenne kein Ticketsystem bei irgendeiner Firma, die quasi fast keine Tickets mehr gehabt hätten, ja, oder wo die Entwickler immer quasi nur, jetzt endlich kommt wieder ein Ticket einer, jetzt haben wir wieder was zum Tor, so, ja. Also das hätte ich noch nie irgendwo gesehen.
Nein.
Das heißt, prinzipiell, es gab ja Arbeit en masse, ja. Und man hat ja eigentlich immer das Problem, dass man so priorisieren muss und schauen muss, okay, was lassen wir jetzt doch nur wegfallen, etc. Und, naja, und mit solchen Tools wird das Problem halt vielleicht ein bisschen verringert, indem du halt einfach dann, wie du sagst, halt dann mehrere Tickets und gleichzeitig arbeiten kannst, ja, weil du halt einfach der AI gewisse Arbeiten halt dann übergeben kannst. Das heißt, im Endeffekt, der Arbeit wird eigentlich nicht weniger, der Durchsatz wird halt im Idealfall größer.
Ja. Genau. Also, aber krass, also kann man schon auf jeden Fall ganz leicht 1,5 Stunden reden darüber. Merkt man.
Ja.
Und nur länger.
Voll. Ist auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte.
Ja.
Dass das auch die Geschwindigkeit, wie es halt passiert. Dann sagst du vor einem Jahr, hat man sich vielleicht einmal mit Copilot ein bisschen gespielt.
Ja.
Aber so in der Form, wie man es jetzt gerade nutzt und oder wie es dann auch in Zukunft sein wird, vermutlich. Ist schon faszinierend, ja, dass das so schnell geht.
Naja, gut. Die Themen gingen uns nicht aus. Wir haben wieder ein paar Themen noch überlassen. Nächstes Mal können wir vielleicht ein bisschen auch wieder mal über Apple reden. weil stimmt, diese Woche ist ja die Release- und Product-News-Woche bei Apple angekündigt. Ja. Es wird einen Haufen neue Produkte zu sehen geben diese Woche und dann wahrscheinlich diesen neuen Billig-Laptop mit dem A-Chip drinnen und neue Displays vielleicht und neue MacBook Pros und so. haben wir vielleicht über das auch wieder mal was zum Reden dann nächste Woche, nächstes Mal.
Schauen wir.
Was, André? Du, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und einen guten Start in deine Arbeitswoche am Morgen.
Ja, danke.
Und
dir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns.
Ja.
Bis dann.
Ciao. We'll be right back.